12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 93. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Kollegen, den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wieder ein bisschen später als sonst, oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rhythmus wir sind, aber wir versuchen wieder zu dem Zwei-Wochen-Rhythmus ein bisschen zurückzukehren. Ja, andere Rhythmen versuchen auch irgendwie wieder zurückzukehren, nämlich die der Ariane. Und da steht ja als auch die Ariane 6 ins Haus, aber nicht so bald, wie man gehofft hätte oder angenommen hat oder versprochen hat. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen.
Es wird jetzt natürlich alles auf Coronavirus geschoben, was nur irgendwie geht, was Verspätung angeht.
Das hatten wir ja letztes Mal schon, genau.
Und jetzt heißt frühestens drittes Quartal 2021, also zweite Hälfte 2021. Also drittes Quartal ist ein bisschen zu spezifisch.
Also irgendwann. Drittes oder viertes Quartal.
Ja, also frühestens in einem Jahr.
Alles klar.
Und es gibt Preise. Und sie sind nicht überraschend.
Nicht überraschend für wen? Für dich oder für die ESA?
Für mich jetzt, ehrlich gesagt. Okay, ich hatte ein kleines bisschen höher noch gerechnet sogar. Aber naja, 75 Millionen für die kleine Variante, die 6.2, und 115 Millionen Euro für die große Variante, die 6.4. Die kleine hatte ich eigentlich immer so mit so 90 Millionen oder so verortet gehabt. Aber ich hatte auch gedacht, dass die große nur 20 Millionen mehr kostet, weil der Unterschied sind zwei Feststoffbooster. Wieso ist da ein Unterschied von 40 Millionen? Also ich glaube, da wird die kleine deutlich subventioniert, weil zwei Feststoffbooster ist einfach nicht so viel Geld wert.
Ach so, also da wird quasi die Marge von der großen ein bisschen aufgeblasen, damit man quasi die kleinere günstiger anbieten kann.
So ungefähr, aber das hat man auch schon bei der Ariane 4 so gemacht. Also da waren auch so die Unterschiede zwischen der Ariane 4.0 und der 4.4 deutlich größer, als das so dem Anschein nach gerechtfertigt sein konnte. Das war irgendwie so ein Faktor 2 und ja, okay, die Booster, die Flüssigbooster dort waren schon Aufwand, aber nicht so viel.
Ja, ich vermute einfach mal, dass sie davon ausgehen werden, dass sich die kleinere häufiger verkauft. Also, dass sie da einfach mehr Geld dadurch bekommen, dass sie die öfters fliegen lassen?
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Die kleine ist für so staatliche Missionen gedacht. Also so.
Ja, oder andersrum. Dass sie einfach davon ausgehen, dass die größere öfters fliegt und sie dadurch mehr Geld einnehmen werden und quasi dann, falls die kleinere dann doch gebraucht wird, sie dann Missionen bekommt, die sie vielleicht nicht bekommen würde, wenn sie ein bisschen teurer wäre.
Ja, sieht halt buchhalterisch oder buchhalterisch, wie ich gelernt habe, etwas besser aus. Es ist eine merkwürdige Aussprache.
Buchhalterisch, ja, aber ich sag's eigentlich auch so. Ich sag nicht buchhalterisch.
Ja.
Aber das ist recht seltsam, ja.
Ja. International wird natürlich so eine Rakete in US-Dollar immer angegeben, die Preise. Und da reden wir dann so von größenordnungsmäßig 85 Millionen US-Dollar für die kleine Variante, die weniger Leistung hat als eine Falcon 9, die es für, ich sag mal, 50 Millionen gibt in der, also ab 50 Millionen für die wiederverwendbare und wiederverwendete Variante. Und die große, umgerechnet, naja, 130 Millionen US-Dollar, da sind wir dann schon in Gebieten von der Falcon Heavy. Und naja, mit 11 Tonnen Nutzlast in geostationären Transferorbit ist man da auch nicht so prall dabei. Also diese Satellitenstandardgröße von großen Satelliten mit 6 Tonnen wird man nicht erreichen. Nicht für zwei Satelliten Und dann wird's halt wirtschaftlich schwierig, das zu begründen. Man darf gespannt sein, wie die Japaner die Preise rausgeben für die H3-Rakete. Mhm. Die kommt irgendwann, die Preise, die sie gesagt hatten, waren 65 Millionen US-Dollar umgerechnet für die große Variante, die dann so um die 6 Tonnen starten kann. Mhm.
Es wirkt ja fast so, als hofft man irgendwie darauf, dass SpaceX und die anderen so gut ausgebucht sind, dass dann im Grunde für bestimmte Startzeitfenster nur noch die Ariane bleibt. Aber es ist natürlich auch irgendwie kein System, wonach man arbeiten möchte.
Ja, es geht jetzt halt alles an SpaceX. Die US-Raumfahrt hatte bis vor 10 Jahren praktisch 0% Anteil am kommerziellen Startmarkt. Jetzt sind 66%. Es ist halt so ein Umschwung, genauso krass wie damals, als die ESA die kommerziellen Satellitenstarts von den USA übernommen hat. Mhm. In den 80er Jahren.
Also 66% macht jetzt die USA gesamt aus, das ist jetzt nicht nur SpaceX.
Ja, aber viel mehr als SpaceX ist da halt auch nicht,
ja,
was Kommerzielles angeht.
Ist Electron, gilt das noch USA? Also Rocket Lab?
Oh, verdammt. Okay, jetzt das ist jetzt ein Problem, weil ich habe die Quelle nicht mehr im Kopf, von der ich diese 66% habe. Aber die Größenordnung.
Ja, also Rocket Lab ist, glaube ich, ein US-Unternehmen. Die haben halt nur ihren Raumfahrtbahnhof in Neuseeland.
Und naja, eher umgekehrt. Es ist ein neuseeländisches Unternehmen. Sie haben bloß ihren Firmensitz in den USA.
Ja, gut, weil sie dann halt mit diesen bestimmten Abkommen da, sonst dürfen sie
wahrscheinlich. Genau.
Okay, aber ich vermute, also ich würde es mal zu US-kommerziellen Starts rechnen. Mhm. Und wenn man sagt, okay, SpaceX, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen ULA, dann haben wir Electron und so viel ist da jetzt gar nicht mehr, glaube ich.
Nö, wir kommen dazu, dass das eine Rakete, oder ziehen wir die kurz vor?
Ja, können wir gerne kurz anschließen, das passt ja gerade.
Ja. Die Minotaur-Rakete soll mal wieder starten, jetzt im Juli, ich glaube 15. Juli hieß es, soll ein geheimer Militärsatellit gestartet werden, von Wallops aus, für 83 Millionen. Relativ kleine Rakete, bisschen kleiner als die Vega-Rakete, dafür ein kleines bisschen teurer, aber so die Größenordnung halt. Mhm.
Aber ist das jetzt, ganz kurz, wenn ich da reinkrätsche, ist das jetzt technisch gesehen ein Militärstaat, ein kommerzieller Staat,
wenn es ein Militärsatellit ist? Das ist komplett Militär. Das ist, kann man jetzt nicht behaupten, dass das in irgendeiner Weise kommerziell wäre. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob dann nicht doch jemand sagt, es ist doch eigentlich irgendwie kommerziell, weil dahinter steht ja Northrop Grumman Innovation Systems.
Mhm. Also die Megafirma.
Ja, die halt früher mal Orbital Sciences war und Orbital Sciences hat ja damals die alte Militärhardware sozusagen aufgerüstet oder ja, für halt Satellitenstarts anstatt von Atombombenstarts.
Genau, der Name sagt schon, das war mal früher eine Atomrakete, die Minotaur-Rakete, oder?
Ja, Minotaur 4 in dem Fall.
Also vielleicht nicht unbedingt Atom, aber halt ICBM.
Genau, Interkontinentalrakete. Mhm. Ja, und wird mal wieder starten. Es ist sehr selten geworden. Bei Startpreisen von 83 Millionen US-Dollar für eine Nutzlast von höchstens 1,7 Tonnen in niedrigen Erdorbits ist das auch verständlich, dass das nicht mehr allzu oft passiert.
Da ist die Frage, warum das das Militär macht, wenn die Rakete so teuer ist, wenn es offensichtlich, also SpaceX und so haben ja auch diese Enroll-Freigaben, also die dürfen diese Satelliten ja auch starten. Mhm.
In dem Fall ganz einfach, es ist ein kleines bisschen billiger als ein Falcon 9.
Okay.
Sind das nicht perfekt? 83 Millionen, wenn man nicht gerade irgendwie noch einen zweiten Satelliten draufpacken kann, dann wird es halt auch nicht billiger als das.
Ja gut, du kannst ja kein Redshare bei solchen kritischen Missionen machen wahrscheinlich.
Und dazu kommt noch, es ist eine geheime Mission, soll heißen, da kommen dann noch so ein paar,
ja, das meine ich, also wahrscheinlich
Sicherheitsaspekte dazu.
Wenn die Mission geheim ist, darfst du da keinen niemand anderes quasi mitfahren lassen.
Ja, und SpaceX lässt sich das natürlich bezahlen, der ganze Aufwand für die Geheimhaltung und so weiter.
Ja, ich vermute Northrop Grumman auch. Also wahrscheinlich
ja, natürlich.
Mal so den Militärbonus, den man automatisch auf die Rechnung draufschlägt.
Ja. Ja, soweit ich weiß, ist das bei SpaceX nochmal irgendwas um die 20 Millionen, dann kommst du so auf 80 Millionen.
Ja, gut, und dann.
Hast dafür aber auch eine Rakete, die 10-mal so viel leistet.
Ja, also es wird wahrscheinlich eine komplizierte Berechnung gewesen sein, die da angestellt haben, was dann dazu geführt hat, dass wir nochmal so eine Minotaur-Rakete aus den Mottenkugeln holen. Also wie viel gibt's denn davon noch? Gibt's irgendwie Zahlen, wie viel da noch von übrig sind? Ich vermute mal, die werden nicht neu gebaut.
Keine Ahnung. Ich glaube, die werden halt aufgearbeitet. Also die ersten beiden Stufen werden aufgearbeitet.
Mhm.
Und dann wird geguckt, dass man halt noch die restlichen Stufen draufsetzt. Ich glaube, das läuft echt auf Bestellung. Ich weiß es aber nicht.
Okay.
Weil also irgendwie genügend rumliegen haben sie.
Ja, wir haben ja wahrscheinlich genug gebaut damals im Kalten Krieg.
Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die große Knappheit eingesetzt hätte. Es gab regelmäßig Debatten, dass man die Feststoffraketen doch irgendwie kommerziell benutzen könnte und dass das den Markt verzerrt, wenn man es tut und so weiter und so weiter.
Ah, das ist auch so eine Frage von wie viel man auf den Markt schmeißt, bis man halt die Preise kaputt macht.
Genau.
Und die Minotaur ist eine Feststoff, also die erste Stufe ist Feststoff oder wie funktioniert das?
Bis auf die letzte Stufe alles Feststoff.
Ah, okay. Also da wird ziemlich dann
mit
gut
der
lagerbar.
Letzten Stufe nochmal
kann man,
ja, lagerbar.
Genau, kann man lange rumliegen lassen. Weiß gar nicht, wie lange, wann das dann abläuft. Wahrscheinlich irgendwie so ein paar Jahrzehnte.
Die sind, glaube ich, irgendwie kurz vor Ablaufdatum alle. So.
Ah, okay, verstehe.
Ja. Was dann doch wieder ein bisschen begrenzt. Aber ja.
Ja, werden dann halt wahrscheinlich immer günstiger, da warten die wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis dann wirklich der Zwang ist, dass man die loswerden muss, bis man dann bucht, dass man vielleicht noch mal ein bisschen im Rabatt bekommt. So nach dem Motto, wenn wir euch jetzt nicht den Auftrag geben, dann kriegt ihr die Rakete nicht mal los.
Weiß ich nicht. Kann ich nicht kommentieren.
Sind wahrscheinlich schon alle abgeschrieben, eh.
Wir hatten ein paar Probleme gehabt mit einer gewissen Satellitenkonstellation.
Wir persönlich oder?
Ja, mit Starlink hatten wir das kleine Problem gehabt, dass das Ganze am Abendhimmel sichtbar ist. Oder am Morgenhimmel, je nachdem, halt, wenn es noch dunkel genug ist, dass man Sterne sehen kann. Übrigens, hast du den Kometen gesehen?
Noch nicht. Kurzer Einschieb.
Hättest du heute früh gehabt? Die Chance hattest du heute früh gehabt.
Ach, ich dachte, den sieht man in der Abenddämmerung.
Der ist im Norden. Soll heißen, der ist einfach oberhalb der Sonne und es ist gerade egal.
Ja, aber wenn er jetzt quasi, wenn ich jetzt irgendwie bei Sonnenuntergang rausschaue, dann sehe ich ihn nicht, oder wie ist das?
Doch, beides. Der ist halt zwischen Sonne und Nordpol.
Mhm.
Und entsprechend klemmt er dann so zwischen Horizont und Nordpol.
Also wenn ich jetzt heute Abend nochmal rausgehen würde, würde ich ihn auch sehen?
Wahrscheinlich. Ich habe ihn heute früh um 3 gesehen.
Da warst du schon wach?
Wieder, also irgendwie Ach nicht so, so richtig, das war nicht schön.
Aber gute Zeit,
war nicht die angenehmste Nacht, sagen wir mal so.
Aber gute Zeit, um Kometen zu schauen.
Genau, ich dachte, ich hatte halt so auf die Uhr geguckt und, oh scheiße, um 3, und dachte mir dann, na gut, dann kann ich auch mal aus dem Fenster gucken. Das hat sich gelohnt.
Ja, ich sehe hier auch gerade zufällig einen Tweet von jemandem aus Exeter. Der hat auch um 3:06 vormittags getwittert, also um 3 Uhr morgens. Ja. Hier, Comet Neowise from Medford, Exeter tonight.
Leicht mit bloßem Auge zu sehen, ist echt
ja,
toll.
Ja, kurze Info dazu. Neowise steht für Near Earth Object Wide Infrared, Survey Explorer.
Tada.
Genau, weil der wird nicht mehr von Menschen gefunden, wie damals noch Hale Bob, sondern von einem automatisierten Teleskop im All, nämlich dem
Ja, sind relativ viele. Ja, kann man halt mit bloßem Auge sehen. Damit man die Starlink-Satelliten nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann, bekommen die ja bekanntlich einen Sonnenschirm. Und die erste Ladung von Starlink-Satelliten mit diesem Sonnenschirm steht auf der Startrampe, jetzt in dem Moment, wo wir darüber reden, der Start verspätet sich aber, weil die Rakete nochmal überprüft wird.
Ach, keine Wetter-Violation?
Nein, davor war es Wetter und jetzt hatten sie wohl irgendwas gefunden an der Rakete, ohne sich genau darüber auszulassen und wird gerade verschoben.
Okay, und nächstes Startfenster ist dann wahrscheinlich einfach einen Tag später, wie immer bei solchen Starts?
Ich glaube, es wird gerade gesucht.
Ja, okay, das also je nachdem, wie lange, ob das was Längeres ist, vielleicht muss man die Rakete dann nochmal vom Pad holen.
Genau. Ich habe geschrieben in den Shownotes volle Ladung. Die volle Ladung ist in dem Fall 57 Satelliten, Starlink-Satelliten und zwei, oh verdammt, Black Sky-Satelliten. Mhm. Waren es Black Sky?
Ich glaube
ja,
schon.
Black Sky, ja. Erdbeobachtungssatelliten. Bisschen schwerer als die drei vom letzten Mal. Deswegen fehlen drei Starlinks statt zwei. Und es werden nur zwei Satelliten genau draufgesetzt.
Eine volle Ladung ohne zusätzliches Rideshare wären ja, glaube ich, 60 Starlink-Satelliten.
Genau. Ja.
Auf wie viel kommen wir dann mit den 57?
Gute Frage. Es fallen ab und zu ein paar runter.
Okay, schon. Die Testdinger wahrscheinlich.
Die Testdinger, ein paar sind auch einfach defekt. Also wenn festgestellt wird, okay, das Ding ist defekt im Orbit direkt nach dem Start, dann fallen die halt sehr schnell runter. Es gibt auch ein paar, die zwischendurch ausgefallen sind. Was jetzt im Orbit noch ist und ausgefallen ist, sind so größenordnungsmäßig 1%. Mhm.
Also ist das geplant? Ist das der...
Nee, das ist nicht geplant. Das ist das, was man... Man plant, das zu reduzieren.
Okay, aber das ist, die Frage ist jetzt, ist das noch im, quasi in der Margin of Error, den man so eingeplant hat?
Ich wüsste nicht, dass irgendjemand besser macht.
Okay, ja, das wäre meine Frage gewesen.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei OneWeb aussieht, ehrlich gesagt. Mhm. Keine Ahnung, wie viel davon defekt sind und nicht. Bei SpaceX gucken mehr Leute intensiver drauf. Und reden drüber. Mhm. Und bei OneWeb habe ich habe noch nicht direkt danach gesucht und ich weiß einfach nicht, ob jetzt von den 74, die sie, glaube ich, gestartet haben, ob davon welche defekt waren oder nicht.
Ich habe das mal jetzt mal kurz ausgerechnet, einfach anhand der Startliste. Also gestartet wurden bisher 540. Mit den weiteren 57 kommen wir dann auf 597. Und dann ist für Late Juli 2020, also noch diesen Monat, nochmal einen Start geplant. Ich weiß nicht, ob sich das durch die andere Verzögerung jetzt noch nach hinten verschiebt. Dann wieder mit drei Planet Labs Skysats. Ja. Und dann kommen wir auf insgesamt 655 Starlinks, die bisher gestartet wurden.
Ja, das reicht langsam, aber sicher. Noch nicht ganz, aber mit noch zwei, drei anderen Starts reicht es dann, glaube ich, für die Weltumspannende.
Ja. Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass irgendwie auf der SpaceX-Seite steht, dass die ersten Beta-Tests des Internets von Starlink auch in Deutschland stattfinden sollen.
Ah, okay.
Weil wir anscheinend so ein dritte Weltland, was Internet-Netzabdeckung angeht, sind.
Was ja auch korrekt ist.
Stand irgendwie so, glaube ich, USA... Noch war es und Germany. Also es war jetzt auch nicht eine lange Liste.
Ja. Tja, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber naja, in Brandenburg und irgendwie muss man doch melden können, dass da jemand vor dem Baum geguckt ist.
Ja, Brandenburg wäre dann mit der neuen Tesla-Fabrik, also ich habe so, also vielleicht hat dann Elon schon mal einen so Deutschland im Hinterkopf gehabt.
Ja,
In Brandenburg ist ein Tesla vor den Baum gegurkt.
Ja.
Der neue Grebe-Song.
Das Brandenburg-Lied. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, es gibt tatsächlich auch andere Länder. Es gibt, ich glaube, über Thüringen und Schleswig-Holstein gibt es auch eins.
Ja. Aber in Brandenburg habe ich halt gerade gelebt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. In
Brandenburg lebe ich immer noch. Ich kenne das Lied auch.
Und es war korrekt.
Ja, also Starlink werden irgendwann gestartet. Visorsat, hier steht in den Shownotes, diese neue Variante mit den Sonnenschirmen, heißt die offiziell Visorsat?
Ja, nach dem, was ich gesehen habe, heißen die, glaube ich, so. Nach allem, also ich, die sagen überall Visorsat.
Ja, das macht ja Sinn. Das ist ja im Grunde ein Visor, der dann vor den Satelliten aufgesprüht ist, das doch, oder? Ist doch so ein
Schaumstoff. Nee, wird geklappt. Der wird ausgeklappt.
Ah, tatsächlich,
das ist schon ein Schaum. Das ist schon ein Schaum. Mhm. Ich hatte das beim ersten Mal falsch erzählt gehabt und beim zweiten Mal dann korrigiert, aber ich glaube, die erste Variante war eindrücklicher. hat größeren Eindruck hinterlassen. Verdammt. Erst die Quellen checken, bevor man was sagt. Nee, das wird ausgeklappt, besteht aus einem Schaum, halt damit es leicht ist. Und der große Vorteil ist, dass es nicht direkt im Kontakt mit dem Satelliten ist und deshalb halt den Satelliten nicht aufheizt. Das war das große Problem mit der schwarzen Farbe. Ich glaube nach wie vor, dass das mit dem Schaum, wenn er direkt drauf wäre, wahrscheinlich auch klappen würde. Aber das hat wohl, so ist wahrscheinlich besser, das wird wohl Gründe haben.
Ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Alles klar. Kommen wir mal weiter zu unserem anderen Problemkind der Satellitenkonstellationssysteme. OneWeb und ich sag mal so, da haben sich zwei gefunden, die irgendwie sich gegenseitig verdient haben, nämlich die UK. Also nicht nur allein die UK, aber doch mit viel Geld ist jetzt in OneWeb eingestiegen. Aber ich glaube, da ist noch jemand anderes dabei.
Das sind die UK und eine der größten Mobilfunkunternehmen, die es wohl gibt, oder Mobilfunknetzbetreiber, aber aus Indien, und kein Schwein hat davon gehört. Das ist halt immer so ein Problem. Die Bharti Global Limited.
Das klingt so ein bisschen nach Softbank, also so vom Seriositätsfaktor.
Der ist erheblich höher. Die haben irgendwie sowas wie über 400 Millionen Kunden. Ich hatte sowas wie 450 Millionen gesehen. Also die sind wirklich eine der größten weltweit.
Aber sind die exklusiv in Indien? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man schon...
Wollte ich gerade sagen. Nee, die sind in Indien haben die ein paar hundert Millionen und dann noch in Subsahara-Afrika. Wie es immer so schön heißt. Ich glaube, dazu gehört auch die Sahara selbst mit dazu.
Das ist da, wäre dann aber nicht mehr, also ist die Sahara Subsahara?
Frag mich nicht, das ist so ein komisches Wort. Früher hat man ja immer gesagt Schwarzafrika und dann brauchte man ein anderes Wort.
Ja, das ist, also im Grunde ist das so, also alle afrikanischen Länder, die nicht direkt ans Mittelmeer angrenzen, könnte man auch sagen.
Genau.
Aber ist dann
nicht so catchy. Alles, was nicht Afrika im Sinne der Römer ist.
Genau, also nicht römisches Afrika, so ein bisschen wie Lateinamerika, dann nicht Lateinafrika.
Genau das. Jedenfalls, dort ist Netzausbau natürlich nicht ganz so toll und für die könnte es sich aus der Sicht lohnen. Was haben die geboten? Also Bharti Global Limited hat eine halbe Milliarde geboten. Und die Regierung Ihrer Majestät des Vereinigten Königreichs hat auch nochmal so viel geboten. Und das war das gewinnende Gebot.
Also insgesamt eine Milliarde US-Dollar.
Ja. Das reicht übrigens noch nicht. Die Firma hatte 2 Milliarden zu wenig. Also da muss noch irgendwo Geld herkommen.
Vielleicht können sie Wirecard beauftragen. Ich habe gehört, die können sehr gut Geld erfinden. Waren das nicht auch so 2 Milliarden, die da als Luftbuchung auf Schütt gegangen sind?
Die Konten haben nicht existiert.
Ja, genau. Es war Wirecard ist eine ganz andere Geschichte. Finde ich so extrem unterhaltsam. Aber ich glaube, das passt jetzt hier nicht hin.
Aber dazu kann ich eine Hörempfehlung geben. Die Mikroökonomen haben dazu ein schönes Interview gemacht.
Sehr gut.
Mit jemandem von der Financial Times, glaube ich.
Ah ja, die Financial Times hat auch so einen guten, sehr guten Feature über Wirecard geschrieben.
Ja, so genau. Profil. Und wahrscheinlich mit dem Autor von dem haben die sich unterhalten. Das war sehr unterhaltsam.
Ja, ich suche mal gerade hier die Folge raus, dann können wir die am besten, weißt du zufällig, welche?
Hier genau, Mikrogespräch 005, Olaf Storbeck von der FD zur Wirecard.
Ah ja, okay. Das ist, die Mikroökonomen, das ist ganz kurz, vielleicht schneide ich das auch noch nachher raus, aber ich finde es spannend, die Mikroökonomen, die existieren in meinem Umfeld schon extrem lange, die sind da auch schon sehr lange dabei, aber ich habe noch keine Folge von denen gehört und die haben ja so ein richtig hier Premium-Mitgliedschaft und so, das sind ein richtig großes
Unternehmen. Das ist aber neu. Das ist neu. Ich glaube, das ist zurzeit auch noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt scharf geschalten ist oder nicht.
Ich gehe so, Comdirect Finanzblock Award 2016. Sonderpreis der Jury.
Ist ein guter Podcast. Höre ich regelmäßig.
Ja, also genau. Erst seit 2016 haben. Also ich finde immer, ich habe immer so das Gefühl, so okay, 2016 ist noch nicht so lange her, aber wenn man sich überlegt, Podcast technisch ist das ja schon Gründerväter.
Ja, also Ende 2015 ist, also im Dezember 2015 ist zum ersten Mal eine Falcon 9 gelandet.
Ja, da haben wir auch, glaube ich, drüber schon gepodcastet.
Ja. Also es ist schon lange her.
Mhm. Ah, nicht Gründerväter, sondern Gründereltern. Es gibt auch eine Frau im Team. Ach, das ist der Egghead. Ja. Ah, okay, verstehe. Genau. Das sind so Leute, die in meinem Internet-Kosmos so um mich herumkreisen oder ich um sie, aber noch nie mit denen so wirklich direkt interagiert habe.
Und der @mh irgendwelche Zahlenkombinationen.
Mhm. Sehr gut, folge ich mal allen. Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Kannst du noch ein bisschen was zu OneWeb sagen, was jetzt, also was die Telekommunikationsfirma mit dem Quark vor sich hat, kann ich mir vorstellen. Aber was jetzt die UK damit machen wollen, also wahrscheinlich auch Telekommunikation, aber warum die Regierung des Vereinigten Königreichs, haben die nicht irgendwie selber so Internet und so? Gibt's das auf der Insel noch nicht?
Also, die UK wird einen Anteil von 20% haben, glaube ich.
Obwohl sie die gleiche Menge an Geld reingeschoben haben?
Naja, also in gewissen, die Firma war pleite, also sie war zahlungsunfähig, aber nicht wertlos. Und für eine halbe Milliarde bekommst du jetzt nicht 100% Anteile. Und
auch nicht 50%. Ah, okay, ich dachte, die haben sich das halt 50-50 geteilt.
Und naja, es gibt ja noch ein paar Gläubiger und so.
Ah, okay, ja gut.
Na, ich meine, Arianespace hat ja auch so, und Airbus hat, glaube ich, auch noch so einen gewissen Anteil und so an der Satellitenfabrik und halt so Zeug, ne? Also das ist jetzt, es war nicht der totale Wegverkauf von allem, sondern von den Teilen, die halt gerade niemand hat, sozusagen, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das genau läuft. Jedenfalls, was die UK damit vorhat, ist einmal mit Sicherheit Militär.
Verstehe.
Das ist so ein Ding, was halt jede pleite gegangene Satellitenkonstellation gemacht hat, dass hinterher das Militär da kommuniziert hat damit. Wir hatten bestimmt schon mal über dieses Buch gesprochen, über Iridium.
Das Buch
ist Eccentric Orbits oder
irgendwas. Ja, das hatten wir schon mal erwähnt, genau.
Genau, da lief es ja genauso. Übrigens auch bei Globalstar, bei Orbcom, die sind auch zwischendurch mal pleite gegangen. Es gibt noch eins, das fällt mir gerade nicht ein. Ja, also einmal ist das Militär, dann einfach für Regierung selbst da in der Kommunikation dasteht. Das kann man ja auch mal machen. Was natürlich auch heißt, dass eventuell sogar irgendwelche Behörden das damit machen könnten. Ich meine, wenn du einmal als Staat so eine Infrastruktur gekauft hast, dann kannst du die natürlich benutzen. Und man darf auch nicht vergessen, diese Satelliten sind modular. Das heißt, du hast wirklich einen Satellitenbus und in der Fabrik können dann verschiedene Nutzlasten da dran geschraubt werden. Und wenn du die Nutzlasten entsprechend entworfen hast, kannst du damit auch andere Dinge machen. Und was Großbritannien ja gerne machen möchte, ist, ein eigenes Navigationssystem zu haben. Weil aus Galileo sind sie ja jetzt raus.
Ja, weil das Europäische Kommission und nicht ESA ist.
Genau. Und der Vorschlag ist halt, ja, hey, wir haben jetzt eine Satellitenkonstellation, die ist weltumspannend, warum machen wir das nicht damit? Da gab es ziemlich viel Gejohle rum, weil die meisten Navigationssatelliten sind ja viel weiter oben. Und einfach um die Welt leichter abdecken zu können. Jetzt geht es halt darum, dass du brauchst sehr präzise Uhren, um die Signale senden zu können, diese Positionierungssignale, und du brauchst auch andere Antennen. Und ich habe das Gefühl, dass OneWeb dafür gar nicht mal so schlecht geeignet ist. weil halt die Satelliten, ja, es sind halt modular aufgebaut. Man kann das halt im Prinzip machen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt eine vorgegebene Architektur von einem Satelliten hat, der komplett auf Kommunikation ausgelegt ist und dann wirklich komplett modifiziert werden muss, um da irgendwas anderes mitmachen zu können. Sondern es ist von Anfang an flexibel ausgelegt gewesen. Es gibt auch irgendwelche Forschungs- und Erdbeobachtungssatelliten, die, glaube ich, auf diesem Bus aufgebaut werden sollen. Also damit kann man echt was machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der Ideen, die prinzipiell nicht so verkehrt sind, wie sie gerade aussehen und wie sie von manchen Leuten besprochen werden. Das hängt natürlich alles davon ab, ob das Management dann hinterher dann auch entsprechend gut ist. Und das traue ich der Regierung der UK derzeit nicht zu.
Ja, ich glaube, es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, also die schießen ja jetzt eine halbe Milliarde US-Dollar in so ein Ding und gleichzeitig ja, hat die NHS, fehlt da an allen Ecken und Enden Geld.
UK-Regierung, also britische Regierung, das ist nochmal ein anderes Fass. Das will ich jetzt nicht aufmachen, aber es ist kein schönes.
Das stimmt. Ja, das ist, ja, es ist halt, weiß man auch nicht, was jetzt da, also ist auch die Frage, ist das jetzt eine Idee, die irgendwie jemand bei den Tories hatte, also irgendwie aus dem Johnson Circle heraus, oder war das einfach ein findiger Beamter in der Regierung, der einfach mal eine gute Idee hatte? Und das wird sich wahrscheinlich erst im Nachhinein zeigen, ob diese Investition sich gelohnt hat oder nicht.
Ja, wie gesagt, muss man abwarten. Prinzipiell, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es mit Ansage und unbedingt schiefgehen muss. Es kann natürlich immer noch schiefgehen mit schlechtem Management. Aber wie gesagt, es muss nicht. Das ist wirklich so ein Ding, wenn es gut macht, dann kann das echt was bringen. Wenn nicht, dann nicht.
Gut, dann können wir eigentlich an dieser Stelle nur abwarten.
Ja, weil also Atomuhren, die kann man schon noch bauen. Heutzutage, die kann man auch relativ billig dann bauen, wenn man irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend davon abnimmt. Ich sehe jetzt kein fundamentales Problem dahinter.
Also diese
Menge andere normale Probleme natürlich trotzdem, und die können natürlich auch noch völlig außer Kontrolle geraten, aber es ist halt, es wird halt zurzeit so diskutiert, wie wir haben irgendwie Telefonzellen gekauft oder so. Und
also es ist,
ja, das ist nicht.
Also das Fazit ist jetzt, es ist keine so abwegige Investition, wie man auf den ersten Blick annehmen würde.
Ja, das ist zumindest mein Eindruck bisher. Kann sich ändern, aber das ist jetzt so mein Eindruck zu diesem Zeitpunkt.
Ja, erstmal also haben sie nichts Falsches gemacht, haben noch genug Gelegenheiten, den Karren in den Dreck zu fahren.
Ja, genau.
Apropos Karren im Dreck, wer nicht gerettet wurde und wahrscheinlich auch nicht eine halbe Milliarde US-Dollar von den UK bekommt und wahrscheinlich auch nicht eine halbe Milliarde von, oder es reichen auch gar keine halbe Milliarde, ist nämlich Artemis, Standard Launch System von den USA, die da fehlen.
Das ist das Mondprogramm, nicht nur SLS.
Ah, also da fehlt, also von diesem Ganzen, wo wir jetzt auch letztes Mal drüber geredet haben, mit Mondlander und so, da fehlen irgendwie 2 Milliarden im NASA-Budget.
Ja, zumindest in dem, was dann in dem Gremium jetzt im Repräsentantenhaus ist, das glaube ich, beschlossen wurde. Da wurde das halt ein Stück zusammengestrichen, weil Geld ist halt knapp gerade.
Also die 2 Milliarden wurden jetzt wieder aus dem Budget rausgenommen, die vorher drin waren?
Die vom Weißen Haus in der Planung drin standen. Also das Weiße Haus legt ja immer erstmal eine Budgetplanung vor und schreibt praktisch einen Wunschzettel. Und das geht dann ans Repräsentantenhaus und wird dort diskutiert und kommt dann wieder zurück und meistens etwas weniger ambitioniert als das, was vom Weißen Haus gekommen ist. Und in dem Fall fehlt halt Geld hauptsächlich für die Landerentwicklung.
Also das, was sie gerade frisch ausgeschrieben und Contracts bekommen haben und worüber einer der NASA-Direktoren gehen musste, der ganze Quark.
Ja, genau, der Quark. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe, ist es das. Es schwebte hier eine Nachricht herum, dass Japan jetzt jetzt Teil davon von Artemis ist, aber es ist nur eine relativ kleine Beteiligung. Da geht es mehr so um ein paar Batterien, über Batterien werden wir heute noch reden, und Umweltkontrolle und so Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das ist, ob da ein Japaner eventuell auf dem Mond mitlaufen kann, wahrscheinlich geht es darum. Ich weiß halt nicht genau, wie groß der Anteil, also die Japaner sollen ja sowieso einen Teil von den Frachtflügen mit übernehmen. Hier ist halt noch ein Stückchen was vom Gateway mit dazugekommen. Also so groß war das jetzt nicht, das sind nicht die 2 Milliarden. Also das zieht jetzt nicht den Kahn aus dem Dreck.
Okay, also da fehlen immer noch beträchtliche Summen an Geld.
Ja, und Zeit halt auch.
Ja, gibt es da nicht eine Deadline, bis wann sie landen müssen?
2024 war doch immer der.
Oh, das, okay, das ist nicht mehr so weit weg.
Nee, das ist nicht mehr so weit weg. Also das wird doch nichts mehr. was vor 2024 noch was werden könnte, ist der Boeing Starliner.
Aber auch nur sehr knapp wahrscheinlich.
Da muss man noch, es hieß 80 Nachbesserungen sollen gemacht werden. Du wirst nicht drauf kommen, was hauptsächlich ist.
Die Fallschirme?
Software.
Ah ja, Software.
Software. Wir haben es verlinkt, guckt es euch an. In Detail kann man da eh nicht drüber reden, weil so proprietäre Informationen von Boeing. Mhm. Aber es ist halt, es sind halt die Klassiker, die man erwarten würde. Ne? Testing and Simulation, 21 Recommendations.
War die eine der Recommendation, bitte macht mal eine Simulation?
So ungefähr, ja. Ja, halt eine komplette Simulation von Anfang bis Ende, was ja eines der Dinge waren, die einfach gefehlt haben.
Ja, ja, genau. Also das, nicht nur, dass die Simulation fehlerhaft war, sie haben überhaupt, also das, dass man einmal die komplette Mission von Anfang bis Ende durchspielt, haben sie ja gar nicht gemacht. Das haben sie einfach weggelassen.
Ja. Requirements. 10 recommendations including an assessment of all software requirements with multiple logic conditions to ensure test coverage. Die hatten ja, wenn überall, wo so ein If-Statement war, ne, haben die ja dann irgendwie einzelne Branchen rausgelassen, ob das If jetzt wirklich da war oder nicht. Und dann haben die so einfach nicht alle Kombinationen durchgetestet.
Also die haben gar nicht alle If-Konditionale getestet, die hätten auftreten können.
Genau.
Aha, okay, das ist, würde ich jetzt,
ja, also, genau. Genau, das ist genau so, wie man da davor steht, wenn man sowas hört.
Also man hofft doch, wenn man so eine Rakete startet, dass irgendjemand mal durchgespielt hat, so was passiert, wenn der Motor ausfährt, was passiert, wenn der Blitz einschlägt, was passiert, wenn ein Vogel komisch auf die Rakete schaut.
Ja, oder wenn die Software halt irgendwie ein Konditional begegnet, oh, das war jetzt so nicht erwartet oder wie auch immer. Irgendwie, es wurden da wohl eine ganze Reihe von Möglichkeiten nicht ausgetestet und deshalb steht das jetzt hier drin. Das war eines der Dinge, über die wir uns auch schon, glaube ich, unterhalten hatten, oder?
Ja, ja, ja. Das,
ja, ich glaube.
Kommt mir ja schon vor, als hätten wir das schon mal erwähnt. Dann hier Process and Operational Improvements. 35 ja. Empfehlungen. Auch, dass man
der letzte Halbsatz ist gut.
Genau, warte, ich mach's auf Englisch. 35 Recommendations, including Modifications to Change Board Documentation. Also, genau, was die Software-Developer am liebsten machen, Documentation. Bolstering required participants in peer reviews. Oh, das klingt nicht gut. Und test data reviews. And increasing the involvement of subject matter experts in safety critical areas. Also nach dem Motto, naja, vielleicht fragt ihr euch mal Leute, die sich damit auskennen.
Genau. Also,
das ist ja furchtbar. Das ist schon diplomatisch hier formuliert, aber wenn man mal die Diplomatie aus diesem Text rausnimmt, das ist ja so nach dem Motto, macht mal euren Scheiß hier richtig.
Ja, ja. Einfach Leute, die nicht wussten, wie Sicherheit in Raumfahrt funktioniert, haben dieses Zeug geschrieben. Dann ist es auch kein Wunder, dass sowas rauskommt, wie das, was rausgekommen ist.
Also es ist halt alles so increasing the involvement and bolstering required participants in peer reviews. Also sie haben anscheinend auch ihre Forschung gar nicht peer reviewen lassen oder nicht, also so von nicht genügend Leuten.
Ja, wir haben halt das Zeug nicht Leuten vorgelegt, die sich damit auskennen. in der Hoffnung wahrscheinlich, um Zeit zu sparen. Also da ist wirklich irgendwas sehr, sehr, sehr im Argen gewesen. Und man stellt, es stellt sich schon die Frage, wie lange wird das brauchen, bis die damit durch sind.
Ja, dann Software 7 Recommendations, including updating the software code and associated artifacts to correct the mission elapsed timer epoch and service module disposal anomalies and making the antenna selection algorithm more robust. Also das war ja im Grunde der Knackpunkt bei der einen Testmission, dass da die Mission Time nicht richtig übergeben wurde. Genau.
Ja, und dann, also das sind halt wirklich jetzt so die ganz konkreten Fehler, die damals aufgetreten sind mit dem Flug. Und dann dieses Knowledge Capture and Hardware Modifications, wo unter anderem drin steht, dass man einen besseren Filter, Hardware-Filter für die Radiofrequenzen drin haben sollte, um sowas wie Mobilfunk auszufiltern.
Das haben die vorhin nicht rausgefiltert?
Nö. Das war eines der Gründe, warum man über lange Zeit über Specific Geographic Footprints, überall wo bewohnte Gegenden sind, nicht mit dem Raumschiff kommunizieren konnte.
Aha.
Ja, ja.
Und das soll mal Menschen tragen? Ich weiß ja nicht.
Ja, ja. Da sollen mal Menschen drin mitfliegen. Also das ist wirklich, also ja, das kann man halt alles nicht mehr schönreden.
Das ist so ein bisschen wie hier Alan Shepard. Es gibt ja eine Aussage von Alan Shepard, wurde er gefragt, der erste Amerikaner im All, was er gedacht hat, als er vor der Rakete stand, und er meinte, also eigentlich hatte er nur einen Gedanken, nämlich, dass jedes Teil dieser Rakete vom günstigsten Anbieter kam. Das ist so ein bisschen, hat man hier so das gleiche Gefühl. Also Boeing hat wahrscheinlich den sehr, so mache gute Preis, und NASA hat dann gesagt, was, letzte Preis, dann hat Boeing gesagt, ja, wir können noch mal ein bisschen tiefer gehen, und dann hat dann wahrscheinlich irgend so ein Project Manager, also wahrscheinlich war das jetzt nicht eine große Entscheidung, dass man diese ganzen Sachen nicht tut, sondern so tot durch 1000 Cuts, oder vor allem Tod durch 1000 Budget-Cuts, dass man halt an vielen Stellen gesagt hat, na gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil wir haben ja hier Safety A, B und C, deswegen müssen wir das jetzt nicht unbedingt auch machen, und dann haben halt am Schluss alle gedacht, naja, wir müssen das ja nicht machen, weil die anderen machen das ja schon, und dann hat es am Schluss wahrscheinlich niemand gemacht, und dann kam halt so ein Quark bei aus.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Darf halt nicht vergessen, Boeing war es bis dahin gewohnt, diese Cost-Plus-Verträge zu haben. Und da machst du halt Profit, indem du mehr Kosten verursachst. Und hier ist es halt umgekehrt. Du hast einen festen Preis und kannst Profit nur dadurch machen, dass du es halt billiger machst, als der Preis ist. Und da mussten sie dann halt, die haben halt den Übergang wahrscheinlich nicht geschafft, organisatorisch. Mhm. Dann tatsächlich zu gucken, wo sind jetzt die höchsten Preise und wie kann man das sinnvoll kürzen, beziehungsweise wo ist halt einfach Verschwendung drin und wo nicht. Was halt auch ein Problem ist, wenn du die Organisation die ganze Zeit darauf getrimmt hast, praktisch plausible Ausreden zu finden, warum etwas teurer wird, dann fängst du irgendwann an, das selbst zu glauben.
Glaubst du, das ist ja anscheinend nicht nur ein Problem bei der Raumfahrtsparte von Boeing, sondern auch bei der Flugzeugsparte von Boeing, weil bei der 737 Max oder wie heißt sie?
Ja, ja,
ist genau. Das ja auch alles mehr oder weniger ein Softwareproblem gewesen.
Ja, das kann durchaus sein, dass die da einfach ein Problem hatten. Wobei 737 Max war ja die Grundursache war ja ein regulatorisches Problem, nämlich dass man die 737 als Muster sozusagen durchziehen konnte, solange wie das noch eine 737 ist. Und die Triebwerke nicht zum Grundmuster gehörten und man halt halt andere Triebwerke da einbauen konnte, auch wenn die Aerodynamik so weit verhunzt haben, dass es de facto ein völlig anderes Flugzeug war und man das nur über Software in Griff kriegen konnte, dass das Ding noch stabil fliegen konnte.
Ja, also das ist ja, bei Boeing, der liegt, also gibt es da auch schon so ein Aussteigerbuch, so alle schmutzigen Details über Boeing oder so, also ich kann mir vorstellen, Ahnung, so ein Software, so ein Software-Manager, der mal so alles auf den Tisch knallt, was da schiefgelaufen ist.
Ich glaube noch nicht.
Okay, aber das wird wahrscheinlich kommen.
Werden wir sehen.
Wenn die NDEs ausgelaufen sind.
Ja, muss man schauen.
Das wird dann wahrscheinlich so eine Geschichte wie damals bei Challenger, wo dann die NASA oder sich dann irgendwie Boeing in 80 Jahren bei so einem Ingenieur entschuldigen muss, weil sie damals ihn nicht auf ihn gehört haben.
Ah ja, immerhin ist kein Mensch gestorben. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
Ja, also bei der Raumfahrt, bei 373 Max ist das nochmal eine andere Angelegenheit.
Da nicht, das ist eine andere Sache.
Da sind doch auch jetzt irgendwie so, wo die Leute irgendwie, wo sie denen so sehr schlechte Settlements angeboten haben. Also da gibt es auch irgendwie die Gerichtsverhandlung mit den Hinterbliebenen der Opfer von den Abstürzen, wo dann die Opfer irgendwie gesagt haben, also was der Boeing zahlen will, das können wir so nicht annehmen.
Habe ich nicht verfolgt.
Habe ich jetzt auch nur peripher mitbekommen. Also Boeing würde ich jetzt gerade nicht investieren, sage ich mal so. In eine Firma, die auch Probleme mit ihrer Rakete hatte, aber mit weit weniger Stakes und das auch wesentlich besser gehandelt hat, meiner Meinung nach, ist Rocket Labs, die wir heute schon kurz erwähnt haben. Da ist jetzt seit langem, also ich kann mich an keinen letzten Fehler erinnern, eine Elektronrakete abgestürzt.
Der erste Flug der Elektronrakete, die ist abgestürzt, weil damals, was war das, irgendwie Bodenequipment hat irgendwie Kommunikation verloren, dann wurde automatisch irgendwie abgebrochen oder irgend sowas.
Ja,
genau,
ich erinnere mich, stimmt, du hast recht.
Ja, und das war jetzt der erste so operationale Fehler sozusagen. Sehr unschön gelaufen. Also, ja, ist halt irgendwie in der... Eine genaue Ursache wurde nicht gesagt. Von daher ist vieles Spekulation. Es war während des Fluges der zweiten Stufe. Und irgendwann war plötzlich, fiel die Videoverbindung aus. Dann fiel auch noch die Telemetrie aus und das war's dann. Als die Videoverbindung ausfiel, war die Telemetrie noch zu sehen und die Telemetrie zeigte ziemlich eindeutig, okay, das Ding wird nicht mehr angetrieben. Und dann ist es halt abgestürzt. Was genau passiert ist, keine Ahnung. Spekulationen gehen natürlich in die Richtung, es war kurz vor dem Hot Swap, also dem Punkt, also die zweite Stufe von der Elektron hat zwei verschiedene Sets von Batterien und die ersten Batterien werden einfach abgeschmissen, wenn sie leer sind. Einfach um Masse zu sparen halt. Und das war so eine Minute vorher, also bevor das stattfinden sollte, gab es, glaube ich, ein Problem. Das muss aber nicht unbedingt was damit zu tun haben. Irgendein Problem hat es gegeben. Es gibt noch kein Statement. Kann man nicht wirklich sagen, was es ist. Ist ein bisschen schade. Die hatten halt gedacht, dass sie jetzt recht schnell die Startfrequenz erhöhen können. Mhm. Und mit einer entsprechend hohen Startfrequenz dann sehr bald, das war jetzt statt 13, statt 17, sollte die Wiederverwendung testen, dass sie das recht bald machen können. Das wird wohl alles etwas länger dauern jetzt. Aber gehört dazu, die ersten 14, also die ersten so irgendwie so um 12, 13, 14 Flüge herum, da ist immer so das Problem bei den Raketen.
Ja, bei der Falcon-Rakete auch nicht viel anders.
Ja, da war es Flug Nummer 14, glaube ich, bei der, stimmt das? Oh. Nee, ich glaube, es war Nummer 15, egal. Bei der Ariane 5 war es auch sowas in der Größenordnung. Es war noch eine Rakete, die ich rausgesucht hatte. Ach ja, die Vega-Rakete, da war es der 15. Flug. Ja, stimmt, hier war es der 13. bei der Falcon 9 und bei der Ariane 5 war es der 14. Flug und bei der Vega-Rakete war es der 15. Flug. Und das scheint irgendwie so der Punkt zu sein, so um 12 Flüge herum, wenn bis dahin alles gut gegangen ist oder so abgesehen vom ersten Flug oder so alles gut gegangen ist, dann scheinen die Leute immer so zu denken, hey, jetzt läuft's. Lassen ein bisschen nach in der Vorsicht und ja. Dann gibt es Probleme.
Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, hier Nutzlast waren, glaube ich, Planet Labs Satelliten.
Unter anderem, ja. Verbesserte DARPS-Satelliten mit, ich glaube, besseren optischen Filtern und besseren Onboard-Computern und so. Was die anderen sind, ich habe es nicht mehr im Kopf.
Aber hier der Pete Beck, oder wie heißt der, Peter Beck?
Peter Beck, ja.
Der war ja dann auch sehr schön auf Twitter mit einem Statement, dass hier irgendwie ein Fehler gab, oder wie ist deine Einschätzung der, so sag ich mal, Fehlerkultur bei Rocket Lab?
Kann man noch besser machen, weil, also es war halt auch wieder so ein Fall, wo Livestream und beim Livestream schon irgendwie sehr, sehr deutlich wurde, okay, hier ist ein ernsthaftes Problem, und dann hieß es bloß, ja, wir haben nur Videofeed verloren. Das ist halt nicht schön. Also das sollte man einfach anders machen. Genauso wie bei der Vega-Rakete, da habe ich es auch gesagt, okay, da war es noch etwas krasser einfach, weil da irgendwie sehr deutliche Durchsagen kamen. Dass die, also vor allen Dingen so auf Französisch im Hintergrund, ne, erstens, die Leute sahen irgendwie sehr geschockt aus, und im Hintergrund so auf Französisch die Ansagen, dass die Flugbahn irgendwie abgefallen ist und sonst irgendwas, und dann gab es immer noch so Erfolgsmeldungen, weil es halt so auf dem Skript stand. Ganz so krass war es hier nicht, aber es war halt trotzdem immer noch, fliegt weiter, und Video ist gerade nicht da, aber wir haben ja noch die Telemetrie, nur dass die Telemetrie halt was anderes ansagte. War nicht schön, aber es wurde immerhin innerhalb von 20 Minuten oder so dann auch gesagt, okay, hier das ist abgestürzt. Trotzdem nicht schön.
Gut, eine weitere abgestürzte Rakete ist die, oh, jetzt muss ich mir auf die Sprünge helfen, die Kuaizhou-Rakete. Ah, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich glaube, ich habe noch nie gelesen. Eine neue kommerzielle chinesische Rakete.
Ja, beim ersten Flug abgestürzt. Was soll ich dazu sagen? Es hat dieses Jahr 6 Raketenabstürze gegeben, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen. Kuaizhou 11 war eine, Lange Marsch 7a war eine. Ich weiß nicht, was die anderen 3 waren. 5 von den 6 waren Erstflüge von irgendwelchen Raketen. Und das hier war jetzt die 5. Rakete, die beim Erstflug abgestürzt ist. Und es sollen dieses Jahr noch ein paar mehr Erstflüge kommen. Tja.
Läuft gerade nicht so für die chinesische Raumfahrt.
Nö, es ist halt so, neue Raketen halt, ne? Kann halt.
Stürzen öfters halt mal ab als ältere Raketen.
Genau.
Deswegen, ja, also man vergisst halt, dass Raumfahrt nicht immer Cutting Edge ist, sondern im Grunde größtenteils abgehangene Technik.
Ja. Meistens hat man halt Raketen, die schon öfters mal geflogen sind, dann wird es halt auch, dann sind die Fehler schon durch, die man am Anfang noch hatte. Jo. Wollte ich halt noch mit erwähnen, der Vollständigkeit halber. Dann die Vakuumpumpe, über die wir uns beim letzten Mal unterhalten haben, von Applied Ion Systems.
Die kleine Vakuumpumpe.
Die ist da.
Ja.
Also, yep, die ist
so
da.
So klein ist sie gar nicht, aber kleiner als wahrscheinlich die in echten Satelliten.
Also die du für eine richtig große Vakuumkammer brauchst, das sind nochmal andere Größenordnung. Jedenfalls, die ist da, die funktioniert, der erste Triebwerkstest hat stattgefunden, war so mittelprächtig erfolgreich, was halt normal ist, weil das Ionentriebwerk, das er da zusammengebastelt hat, war halt zum ersten Mal, es war noch ungetestet, und er hat halt vor allem Probleme gehabt wie sagt man das, mit so Blitzen, also so Spannungsüberschlägen auf der Leiterplatine. Und trotzdem hatte die Platine immer noch funktioniert. Er hat auch ein bisschen Ionen tatsächlich erzeugt auf dem Emitter von dem Ionentriebwerk, aber so richtig toll war es noch nicht. Da wird noch mal Hand angelegt werden. Er hat ja auch noch ein gepulstes Plasmatriebwerk, über das wir uns kurz unterhalten haben, und davon gibt es eine neue Version, und die wird jetzt irgendwie im nächsten Monat getestet, glaube ich. Hat er vorhin erst gerade getweetet, dass die ja, dass die Konstruktion jetzt fertig ist und dass das dann demnächst getestet wird.
So ein freue ich mich drauf. Kurzes Plasma-Triebwerk ist jetzt aber kein Ionentriebwerk.
Nee, nicht wirklich. Also das ist so die simpelste Form von elektrischen Antrieb, die du vorstellen kannst. Du erzeugst halt einen Funken, also so einen Blitz, und verdampfst damit ein bisschen Teflon und das Teflon fliegt halt weg. Und ja, das ist halt ein Antrieb.
Okay.
Schmeißt halt Teflon hinten weg, indem das einfach sehr heiß aufheizt. Ja. Und er kriegt das halt hin mit so 2 Watt oder so.
Das, ja, 2 Watt und wie viel Volt oder was da die, gibt doch Watt und Volt. Naja,
Watt ist die, Watt ist ja die Energiemenge pro Sekunde.
Ah, okay.
Und ja, damit wird halt, das ist halt so die Größenordnung, die du zur Verfügung hast, wenn du so ein Pocket Cube hast, so 5x5x5 Zentimeter, und wenn du da so ein kleines Triebwerk noch reinbaust, allzu viel Energie hast du da nicht. Und die wird dann halt, damit werden dann halt Kondensatoren geladen und irgendwann sehr schnell entladen und dann entsteht der Blitz und damit kannst du dann dein Teflon verdampfen. So. Ja, wie gesagt, da freue ich mich drauf. Das ist aber jetzt auf der Erde. Woanders gibt es andere Probleme in der Raumfahrt, nämlich auf dem Mars.
Ja, da der kleine Maulwurf ist jetzt schlafen gegangen, habe ich gehört.
Ja, zumindest jetzt, er ruht sich erstmal aus. ja, das Problem ist, also es geht um Mars Insight. Mars Insight hat ja den kleinen Maulwurf, Bohrer, der sich den selbsthämmernden Bohrer oder selbsthämmernder Nagel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, der sich 3 Meter tief eingraben sollte und das einfach nicht schafft. Und es liegt wohl daran, dass, und zumindest vermutet man, dass es daran liegt, dass jetzt unter dem, also an der Spitze des Maulwurfs, durch das ständige Hämmern sich Sand verfestigt hat und er da so leicht nicht durchkommt. Und außerdem der Boden dort insgesamt etwas fester ist, als man sich das vorgestellt hat. Also der ist halt wirklich fest und man hatte gedacht, es wäre alles lockerer Sand. Und lockerer Sand hat, dadurch, dass er die ganzen Lücken füllen kann, erheblich mehr Reibungspotenzial. Also du kannst dort mehr Reibung haben, als wenn du einfach bloß so eine Art Sandstein hast. Fast schon. Es ist schon fast so eine Art Sandstein, die sich dort gebildet hat. Und da hast du am Rande von diesem Loch einfach nicht viel Reibung. Und bei dieser Konstruktion, die sich halt komplett selbst da reinhämmern soll, bist du halt komplett auf Reibung, auf Gedeih und Verderb angewiesen, um dich voranzutreiben. Und die ist nicht da. Und sobald jetzt nicht von hinten die Schaufel dagegen drückt, fehlt die Reibung und dann kann er sich auch nicht weiter nach vorne vorarbeiten. Und das ist das, was zurzeit nicht stattfindet. Er kommt nicht voran. Und jetzt hat man erstmal gesagt, na gut, wir lassen das jetzt erstmal sein, denken nochmal scharf drüber nach und dann gucken wir nochmal. Mehr oder weniger. Ganz ehrlich, es sieht nicht mehr gut aus.
Ja.
Auch schon lange nicht mehr.
Also es gibt auf jeden Fall hier so ein schönes GIF, wo man sehen kann, wie die Schaufel von oben runter drückt.
Ja.
Und hier gibt es auch so eine Zeichnung, also hier compacted by 9000 hammer strokes, also hier der verdichtete Sand an der Hammerspitze.
Genau.
Und ja, also gut, das ist halt einfach so ein Test, wo man halt nicht vorher wissen kann, wie da die Begebenheiten tatsächlich sind. Man kann halt nur hoffen und wenn man Glück hat, klappt es und manchmal klappt es auch nicht.
So, ja, gut, aber dann, Mars, er ist ja nicht alleine. Er legt sich nochmal kurz schlafen und er bekommt Besuch. So schnell natürlich nicht, erst nächstes Jahr. Aber der Besuch macht sich auf den Weg in Form von 3 Mars-Missionen. Es sollten ja ursprünglich 4 sein dieses Jahr. Die 4. ist ExoMars gewesen oder Rosalind Franklin Rover. Was dann für die nächste Saison in 2 Jahren vorgesehen ist, weil war nicht rechtzeitig fertig. Und ja, bleiben 3 übrig. Die drei sind einmal Mars Hope. Und Mars Hope soll in 3 Tagen starten mit einer Atlas-5-Rakete. Für, ich glaube, es ist wirklich eine Atlas-5-Rakete. Ich hab jetzt irgendwie Atlas im
Was Kopf. Ist denn Mars Hope?
Mars Hope ist die von Abu Dhabi.
Die fliegt doch mit einer japanischen Rakete.
War doch eine japanische. Deswegen war ich mir nicht so sicher gerade. Es war doch eine japanische.
Okay, genau, und ich wusste nicht, ob Mars Hope die Abu Dhabi-Mission ist, die sie sich eingekauft haben.
Ach, ja, Blödsinn. Ich war jetzt durch Perseverance abgelenkt. Weil da gibt es ja Probleme mit der Atlas-Rakete.
Ja, Tanegashima Space Center wieder.
Ja. Genau. Bloß gut. Jetzt war ich etwas durcheinander. Ja, genau. Mars Hope wird hinfliegen und ich hatte mich auf Twitter kurz mit Karl Urban darüber ausgetauscht und er meinte, hey, Mars Hope ist so noch die visionärste.
Apropos Visionär, ruft der Karl gerade an?
Nein. Er meinte, die Mars Hope Vision ist Mars Hope Mission ist so fast noch ein bisschen die visionärste, weil sie wirklich was Neues macht. Weil das wird eine Mission in einem hohen Mars-Orbit sein, die das Wetter beobachtet.
Mhm.
Und Mars-Wetter wurde bis jetzt noch nicht dauerhaft aus großer Höhe regelmäßig beobachtet und das kann man, da kann man sich echt drauf freuen, dass man mal etwas längere Sequenzen auch sieht, weil es gibt ja durchaus richtiges Wetter und es gibt Wolken auf dem Mars, die sich dann an den diversen Bergen auch bilden können. Orographische Wolken nennt sich das Ganze dann, wenn Luft gegen Berge geblasen wird und die dann nach oben gedrückt wird, da entsteht praktisch das Gegenteil von Föhn. Beim Föhn ist ja umgekehrt, ne? Da wird die Luft nach unten gedrückt. Also den Föhn gibt es auf dem Mars genauso, genauso wie in den Alpen. Nur eben, davon sieht man nicht viel. Es wird halt ein bisschen wärmer unten auf der Oberfläche. Aber beim Gegenteil vom Föhn wird die Luft, wenn sie nach oben gedrückt wird, halt kälter. Und dann kann es passieren, dass Kohlendioxid oder sowas mal eben ausfällt und Wolken bildet. Oder auch, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird und ein bisschen Wasser, das in der Luft ist, dann halt entsprechend auch ausfällt und Eis bildet und Eiswolken bildet. Ja, das ist in 4 Tagen, am 14. Juli, 4 Tage, Blödsinn, in 3 Tagen ab dem Zeitpunkt jetzt gerade, wo wir die Aufnahme machen, am 14. Juli um 20.51 Uhr UT, also kurz vor um 11 abends, also schöne Start-Guck-Zeit.
Ja, beste Sendezeit, würde ich mal sagen.
Ja, beste Sendezeit an einem Dienstag. Ja. So, etwas weniger genau, also das ist genau genommen um 22.51 Uhr und 27 Sekunden.
Ist das auch ein instantanes Startfenster wahrscheinlich?
Ja, also ich meine, ein paar Sekunden mehr oder weniger sind jetzt nicht schlimm. Also ein paar Triebwerke hat das Ding schon an Bord, um ein bisschen was ausgleichen zu können. So schlimm ist nicht. Aber es wird natürlich genau dann eine Sekunde so, dass der bestmögliche Zeitpunkt anvisiert. Nicht ganz so genau ist der Starttermin von Tianwen-1, was die chinesische Mission ist, mit einem Orbiter und einem Rover.
Die erste chinesische Mars-Mission, wenn ich mich recht erinnere.
Die erste, die Chance wieder hat, erfolgreich zu sein. Es gab noch keine erfolgreiche. Es gab mal Huoxing 1. Die flog damit mit Phobos Grunt, glaube ich, mit. Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Aber die erste eigene wahrscheinlich dann.
Ja, genau. Die erste eigene und die erste, die auch mit eigenen Raketen gestartet wird. Und da gibt es ein Startfenster vom 20. bis zum 24. Juli.
Mhm.
Also das könnte bis zur nächsten Sendung, sollte das Ding schon geflogen sein.
Mhm. Hast du auch was zum Namen recherchiert?
Tianwen. Tianwen ist Befragung des Himmels.
Genau, ich habe das nämlich hier gerade bei der Wikipedia aufgerufen. Tianwen ist, heißt sowas wie Himmelsfragen und ist ein ein Gedicht, ein 185 Zeilen langes Gedicht, was aus 183 Fragen besteht, ohne Antworten, wurde geschrieben vom Dichter Ku, hier steht Ku Yuan, wie spricht man das richtig aus? Also Ku und dann Y-U-A-N.
Warte mal.
Hier steht es auch
Tianwen. So, Tianwen, Heavenly Questions da. Chuyen, glaube ich.
Genau. Ja. Genau, das ist ein hier, genau, das ist Teil der Chuchu-Gesänge, eine Sammlung von Gedichten aus dem Süden Chinas. Die Chuchu gelten als das früheste vollkommene schriftliche Zeugnis der schamanistischen Kultur Zentralasiens. Und davon sind halt die Tianwen-Himmelsfragen, sind auch ein Teil davon. Und es ist ja auch wahrscheinlich dann gewählt worden, weil man sozusagen Fragen an den Himmel hat, also an den Mars, also Forschungsfragen. Ich vermute mal, genau. Da kommt das her, dass man da sich für diesen Namen entschieden hat.
Genau.
Ich finde das spannend, ehrlich gesagt, dass die Chinesen in ihrer Namensgebung immer noch so quasi dieses Himmelsbild haben, was man ja im europäisch-amerikanischen Sprachraum sehr schön abgelegt hat.
Naja, ich meine Artemis, was ist denn damit?
Ja, was ist damit?
Das ist doch die Zwillingsschwester von Apollo oder so.
Ja. Ja gut, man hat halt griechische Götter und so, aber es ist halt wenig, also es wird wenig vom Himmel, also irgendwie, es gibt ja dann den Himmelspalast und Platz des himmlischen Friedens, also das Wort Himmel, finde ich, hat noch eine sehr große Bedeutung in der chinesischen Sprachkultur.
Ja, aber das ist genauso wie der griechische Götterpantheon. Also der Himmel, das ist halt wirklich so das Äquivalent sozusagen.
Mhm, verstehe.
Also es ist wirklich so das antike Äquivalent dazu.
Mhm.
Es gibt ja auch das Mandat des Himmels. Der Himmel ist so eine Art Götterpantheon. Okay. Bloß, dass man da nicht reingucken kann.
Also eher sowas aus der christlichen Mythologie. Dann quasi Gottes Wege sind unergründlich.
Ja, so ein bisschen. Aber der ist etwas pluralistischer.
Okay, also man hat so quasi so ein waberndes Etwas, was man einfach Himmel genannt hat, und das ist quasi so die Gotteinheit, ohne sich da genau festlegen zu wollen.
Ja, aber ich glaube, so wie ich das im Kopf besteht der Himmel dann schon aus Persönlichkeiten, die sich dann halt mehr oder weniger darauf einigen, dass bestimmte Leute auf der Erde so zum Beispiel das Mandat des Himmels haben. Also sie praktisch bestimmten Leuten das Vertrauen aussprechen, die Menschen zu regieren. Und das sind dann halt die Kaiser. Und die Kaiser können halt auch dieses Mandat verlieren. Und die Zhou-Dynastie, die zum ersten Mal ganz groß davon gesprochen hat, hat natürlich genau damit die eigene Machtübernahme begründet. Genauso wie alle anderen Kaiser, die danach kamen.
Mhm.
Ja, wir hatten schon mal eine Ausgabe gehabt, wo wir bloß über chinesische Geschichte gesprochen haben.
Das
will ich nochmal wiederholen.
Ich bin ja auch gerade wieder ein bisschen tiefer in die chinesische Geschichte eingestiegen, allerdings ein bisschen später. Ich habe jetzt angefangen, ein Buch über den frühen Maoismus zu lesen, wo es um die Anfänge der Umerziehung geht. Und zum Beispiel, dass das Wort Gehirnwäsche in der chinesischen, frühen maoistischen Kultur überhaupt nicht negativ besetzt war, sondern man halt da wirklich so gedacht hat, naja, wir waschen quasi das Gehirn rein von quasi dem imperialistisch-kapitalistischen Prägung, die die Arbeiter erfahren hat. Und diese negative Prägung kam dann halt erst durch die Propaganda, durch die USA. Und das war, also mittlerweile ist das auch im Chinesischen negativ besetzt, aber ganz am Anfang war das ein durchaus positiv besetztes Wort. Finde ich wahnsinnig spannend. Also gibt es ein spannendes Buch zu, gibt es auch einen sehr guten Blog, Podcast. Hier, kennst du Sean, SRB Podcast? Sean's Russia Blog?
Nee, nicht wirklich.
Der macht einen sehr guten Podcast, wo er verschiedene ForscherInnen und Historikerinnen zu allen möglichen Themen der osteuropäischen, russischen, chinesischen Geschichte interviewt. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel eine Ausgabe, eine Episode ging es um Verschwörungstheorien in Russland, in der russischen Geschichte. Und war auch sehr spannend, also dass es da im Grunde so die Grundprägung der russischen Verschwörungstheorien sich so alle darum drehen, dass im Grunde Russland von Feinden umzingelt ist und alle möglichen Kulturen und Länder immer Russland erobern wollen. Und eine andere sehr spannende Folge ging es um Transhumanismus in der Sowjetunion. Also es sind halt richtig viele diverse spannende Themen und wo immer ein sehr kompetenter Gesprächspartner dazu interviewt wird.
Und zurück zum Mars. Da fehlt uns noch einer, nämlich Perseverance. Und da wird das Startdatum noch ein Stückchen unklarer als bei Tianwen 1, nämlich frühestens 30. Juli. Grund dafür, ich glaube, ein Sauerstoffventil, das sich nicht so verhalten hat, wie man gedacht hat und jetzt dem Problem auf den Grund gehen möchte. Ja, also irgendwann Ende Juli, Anfang August soll das Ding fliegen. Ende August ist es dann definitiv zu spät.
Mm-hmm. Okay, also dann hoffen wir, dass das noch dieses Jahr klappt.
Ja, ich glaube, es wird daran gearbeitet, eventuell Alternativen für 15. August und nach dem 15. August noch zu finden. Aber ich glaube, so richtig toll ist das dann alles nicht, wenn das nicht klappt.
Wie lange fliegen die jetzt eigentlich alle hin? Haben die alle so gleiche Reisezeiten oder sind die da unterschiedlich schnell unterwegs?
Dadurch, dass das nicht wirklich kritisch ist, fliegen die alle über Roman Orbits. Also das ist dann irgendwann nächstes Jahr im Februar oder so. So die üblichen 7-8 Monate, was in der Größenordnung.
Okay.
Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf.
Und damit kommen wir zu unseren Hauptthemen für diese Sendung und wir fangen mit einem kleineren Hauptthema an. Es geht um, wie es im Werbedokument für diesen Artikel beschrieben wurde, um grüne Raumfahrttechnik, nämlich um ein alternatives Antriebsmittel für Hydrazin, also beliebter Satellitentreibstoff, der ja sehr, sehr giftig ist. Und hier wird anscheinend ein alternativer Treibstoff angepriesen.
Ja, drauf gekommen sind wir, oder bin ich letztes Mal einfach vergessen.
aber wie bist du letztes Mal drauf gekommen?
Ich bin drauf gekommen, weil die SkySats, die mit der Falcon 9 Rakete zusammen mit den 58 Starlink-Satelliten geflogen sind, mit genau diesem Treibstoff angetrieben werden. Und das war so das erste Mal, dass ich bewusst gesehen habe, dass dieser Treibstoff so in der freien Wildbahn wirklich eingesetzt wird. Kann durchaus sein, dass die Elektron-Rakete, die dritte Stufe davon, auch damit angetrieben wird, aber das wird nicht offiziell gesagt. Da heißt es immer bloß ein grüner Treibstoff. Was ist es? Es ist eine Mischung aus Ammoniumdinitramid, vermischt mit Wasser, Methanol und Ammoniak, hauptsächlich um das Ganze irgendwie flüssig zu halten und gleichzeitig stabil zu halten. Und was man damit machen kann, ist, man kann das Ganze durch einen Katalysator laufen lassen. Der Katalysator muss vorher aber heiß gemacht werden. Also es reicht nicht einfach. Also zumindest für ein Raketentriebwerk reicht es nicht aus, das einfach durch ein Rohr mit dem Katalysator durchzupumpen und dann zersetzt sich das von alleine. Nee, man muss schon den Katalysator ein Stückchen anheizen, damit sich das anfängt zu zersetzen. Dann wird auch Wärme frei und dann läuft der Rest von alleine. Aber man muss ein bisschen mehr Arbeit leisten im Vergleich zu dem, was man mit Hydrazin zum Beispiel machen würde. Aber dann läuft das Ganze ganz gut. Und ganz gut im Sinne von, man hat 6% mehr spezifischen Impuls und 26% mehr Dichte. Und wenn man jetzt einen Satelliten hat und rüstet das darin um, hat man halt auf der einen Seite das Problem, dass man halt Strom braucht, um das Triebwerk vorzuheizen. Und man muss das Triebwerk halt vorheizen, bevor man es benutzen kann. Aber andererseits den großen Vorteil, dass man, wenn man damit zurechtkommt, deutlich mehr Treibstoff an Bord hat, im gleichen Tankvolumen und deutlich mehr spezifischen Impuls. Ich meine, 6% ist jetzt nicht riesig, aber es ist eine ganze Ecke. Und man hat dann halt einen spezifischen Impuls, der so ungefähr auf dem Niveau von einem Feststofftriebwerk ist. was für ein Monopropellant, wie heißt das? Also für einen Raketenantrieb mit nur einem Treibstoff, ja, eigentlich ziemlich gut ist. Alles in allem gesehen. Der ganz große Vorteil, neben der Leistung und der Dichte, ist aber vor allen Dingen, das ist nicht giftig. Also es ist schon giftig, aber es ist nicht so furchtbar giftig. Wo steht's? Irgendwo habe ich ja einen Wikipedia-Artikel zu dem. Ja, es gibt also in der ganz wenigen Fälle, wo die deutsche Wikipedia besser ist als die englische.
Oh.
Die genaue Treibstoffmischung heißt LMP-103S. Und da gibt es eine Wikipedia-Seite dazu und da steht auch die LD50 mit drin. Und die LD50 sind 750 bis 800 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also so fast ein Gramm pro Kilogramm. Man muss dann, und zwar orale Aufnahme, also man sollte es jetzt nicht gerade in Schnapsgläsern servieren. Dann sind so ein doppelter Schnaps ist schon ein Problem. Aber insofern man das Zeug vom Mund fernhält, ist das, also mit halbwegs normalen Sicherheitsbedingungen kann man damit einfach in Satelliten betanken. Ohne jetzt diese ganz krasse Raumanzug-Ausstattung, die man braucht, um mit Hydrazin umzugehen. Weil Hydrazin, da gibt es so Größenordnung von, ich glaube, 10 ppm in der Luft, die höchstens drin sein dürfen, also 10 Teile pro Million, und zwar über Luft, und das ist halt schon ein echtes Problem. Da brauchst du dann wirklich komplett so Ganzkörperschutzanzüge.
Mhm. Ist ja auch hier in dieser Werbebroschüre von hier, was ist das, Bradford E-Caps, es ist auch hier extra, gibt so ein Bildchen bei der Betankung und da laufen halt Leute in so Anzügen rum, steht extra so eine Beschriftung, Standard Clean Room Smogs, also es sind keine, nicht diese Hydrazin, wo man dann nochmal so wie so ein Michelin-Männchen drum rumläuft, weil man irgendwie so einen internen Druck aufbauen will, sondern ist einfach, man hat so einen Clean Room Anzug, weil man halt den Satelliten nicht kaputt machen will, aber man muss jetzt nicht noch weitere Sicherheitsmaßnahmen darüber hinaus treffen.
Ja. Wie gesagt, das große Problem ist dabei, du musst das Ganze vorheizen. Also halt diese, und die Katalysatortechnik halt ist halt auch nochmal ein bisschen anders und du hast halt nicht die Flight Heritage, also die Erfahrung damit. Also nicht die gleiche Menge Erfahrung wie mit Hydrazin, was halt das Henne-Ei-Problem der Raumfahrt ist, ne? Niemand will irgendwas benutzen, bis es nicht jahrzehntelang irgendwie im Einsatz gewesen ist. Aber woher soll das kommen, wenn es niemand benutzen will, ne?
Hat auch noch ein paar andere spannende Eigenschaften. Ich sehe hier gerade so eine Vergleichstabelle. Freezing Point ist von Hydrazin ist 1 Grad, und also Stimmt. Celsius, und von LMP 1035 sind es minus 90 Grad. Und Boiling Point ist ähnlich, 114 bei Hydrazin, 120 bei LMP. Ist wahrscheinlich dann. Dort ist so ein niedriger Boiling Point wahrscheinlich besser, wenn man es erhitzen muss. Also umso niedriger der Boiling Point, umso besser.
Ja, ja. Nö, da geht es einfach bloß darum, dass das Zeug flüssig bleibt und nicht gefriert.
Mhm.
Das ist alles. Also da geht es mehr so um Lagerbarkeit.
Mhm. Ach, was auch noch spannend ist, ist Qualified Operating Temp Range ist gleich 10 Grad bis 50 Grad, was sie noch drauf schreiben, allows use of commercial off-the-shelf hydrazin components. Also du kannst einfach deine alten Hydrazin-Komponenten nehmen und was ist das, HPGP, also LMP 1035 reinkippen.
Ja, genau. Und das ist halt, ja, es ist relativ stressfrei. Du hast halt das Problem, wie gesagt, fehlende Erfahrung und größerer Aufwand bei den Triebwerken.
Ah ja, und was auch noch ganz praktisch ist, das natürlich Hydrazin nicht einfach so per der Post verschicken, also forbidden on commercial aircraft. Und LMP 1035 darfst du sogar in Passagiermaschinen mitnehmen.
Ja, nicht, also Hydrazin kannst du noch nicht mal in einem normalen Frachtflugzeug transportieren. Also da musst du schon so spezielle Sicherheits- und bla. Und hier kannst du es auch so im Handgepäck mitnehmen.
Ich glaube, im Handgepäck sehen die das nicht so gerne, wenn du dort Raketentreibstoff mitnimmst. Aber wahrscheinlich darfst du es.
Bin ich mir nicht sicher, ja. Also, ja, naja, wieso, du weißt doch, wie viel sind das, 150 Milliliter oder so, oder 100?
Was ist denn das? Ja, das ist mein Raketentreibstoff. Ja, ja, also so als Handelsvertreter nimmst du Pröbchen mit, so weil du so in, wie du früher so, so Parfümpröbchen bekommen hast, reiben sie sich mal auf Handgelenk, merken sie, wie gut der Raketentreibstoff riecht.
Ja, gut.
Also es ist, also für mich wirkt das so, als wäre das, also bis halt, dass man es heiß machen muss, in allen Belangen besser als Hydrazin.
Ja, ich glaube, das Gefährlichste daran ist tatsächlich das Methanol. Und der Ammoniak, riecht halt nicht so toll.
Ja, gut, im Weltraum stört das dann weniger.
Ja. Im Weltraum hört dich niemand schreien und riechen tut dich da auch keiner.
Also, im Weltraum hört dich niemand riechen, genau.
Genau. Genau das. Ja, also wie gesagt, ich fand es halt spannend, dass das jetzt tatsächlich auch mal eingesetzt wird. Allzu viele Kunden haben die offensichtlich noch nicht. Ich wünschte mir halt, dass das sich weiter verbreitet.
Ja, falls hier Leute zuhören aus der Raumfahrttechnik.
Ja.
Hier gibt es auch diesen, wir hatten noch mal vor Eonen, also noch vor der Pause, mal so ein Thema hier, umweltbewusste Raumfahrt. Wo dann auch ein Teil der Analyse war.
Ich glaube, das hatte ich sogar, kann durchaus sein, dass das mit dabei war.
Dass was wahrscheinlich ist, dass in Zukunft einfach auch Umweltbestimmungen für Raumfahrt erlassen werden. Und da es dann vielleicht gut ist, wenn man dann schon quasi davor schon die entsprechende Technik dafür hat, dass man dann einfach quasi in seinem Arbeitsalltag nicht davon aufgehalten wird. Und wenn man dann sagt, okay, irgendwie Hydrazin ist aus irgendwelchen Gründen verboten, dann sag mal, gut, kippt man in Zukunft unser LMP rein und dann fliegen wir einfach weiter.
Ja, das ist ja mehr oder weniger das. Also die ESA ist ja auch erst gegen Hydrazin in Erststufenraketen, seit sie das dort nicht mehr selbst benutzen.
Ja, gut. Das ist natürlich immer einfach zu sagen dann.
Ja. Nun gut, wie gesagt, deswegen wollte ich da mal kurz drüber gesprochen haben. Es ist halt so ein langfristiges Thema und keine Nachricht in dem Sinn.
Mhm. Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter und kommen zum N wie Nukular. Das Wort heißt Nukular.
Genau. Die NASA will in der Raumfahrt ein bisschen mehr Kernkraft benutzen. Radioisotopenbatterien kennen wir ja. Hier geht es aber um Kernreaktoren, also das richtige Zeug mit Kernspaltung und so und nicht nur auf der Erde Kernspaltung und daraus dann irgendwas erzeugen und dann damit fliegen. Geht im Wesentlichen darum, dass man mehr Leistung zur Verfügung hat. Denn Radioisotopenbatterien haben meistens so eine Leistung von ein paar hundert Watt und mehr nicht. Das reicht für einen Mars Rover, wenn du da 100 Watt hast. Das reicht auch für eine Raumsonde, wenn du da ein paar hundert Watt hast. Aber es ist doch alles in allem etwas unbefriedigend, etwas wenig. Gerade wenn man dann sagt, okay, wir möchten gerne eine Raumsonde zum Jupiter fliegen und im Orbit vom Jupiter auch ein Ionentriebwerk benutzen, weil Ionentriebwerke sind relativ stromfressend. Und da hätte man schon gerne eine andere Stromquelle als Solarzellen, die in Jupiter-Entfernung dann, ich glaube, noch 3% von dem liefern, was sich auf der Erde tun würden. Das ist nicht so die richtige Grundlage für einen elektrischen Antrieb. Da ist man froh, wenn man irgendwie die Instrumente betreiben kann und auch noch in Kontakt mit der Erde stehen kann. Deshalb Kernreaktoren. Und die NASA will das halt fördern. Da gibt es jetzt gerade zwei Richtungen wieder mal. Und eine der Richtungen ist die alte Leier sozusagen wie beim Nuclear Shuttle, also dass man einen Kernreaktor praktisch als Raketentriebwerk benutzt und damit einfach Wasserstoff aufheizt.
Mhm.
Was nach wie vor die Möglichkeit ist, einen höheren spezifischen Impuls zu bekommen, als man mit Wasserstoff bekommen, also mit chemischen Wasserstoffantrieben bekommen kann, und dabei immer noch nennenswerte Schubmengen hat. Also nennenswert im Sinne von, dass du halt mal so ein paar Tonnen Schub auch kriegst und das ganze Manöver nicht Ewigkeiten dauert. was gewisse Vorteile hat. Einfach, weil man, wenn man relativ tief das Ganze im Gravitationsfeld der Erde beispielsweise durchziehen kann und dann vom Oberteffekt profitieren kann, was einfach bedeutet, dass man nicht ganz so viel beschleunigen muss, so Dinge halt. Das ist so das Einzige, was daran attraktiv ist, weil ansonsten sind diese nuklearen Raketentriebwerke nicht furchtbar attraktiv. Die Wasserstofftanks sind ziemlich schwer im Vergleich zu dem Wasserstoff, der drin ist. Muss man immer so davon ausgehen, naja, Leermasse so 20-25% der Vollmasse. Was nicht so toll ist, dazu kommen noch die extrem niedrigen Temperaturen. Also flüssiger Wasserstoff ist ja auch echt schwierig, damit umzugehen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist die einzige Möglichkeit, ordentlich Schub zu bekommen, weil so ein Kernreaktor kann halt auch ein paar hundert Megawatt oder auch ein paar Gigawatt leisten und mit ein paar Gigawatt dann entsprechend den Wasserstoff aufheizen und dann sehr heiß hinten rausschmeißen. Der Aufbau davon ist dann tatsächlich relativ ähnlich zu einem, also es ist halt wirklich so ein Zwitterwesen aus Kernreaktor und Raketentriebwerk. Der Kernreaktor ist dann im Inneren der Brennkammer sozusagen. Besteht aus so kleinen Kügelchen, die sehr hitzeresistent sind. Da ist das Uran im Inneren und ringsrum sind ein paar keramische Schichten, ein paar keramische Schichten, die die nuklearen Eigenschaften von dem ganzen Inhalt des Reaktors nicht zu sehr beeinflussen. Und dabei die Integrität von diesen Kügelchen auch bei den hohen Temperaturen nicht so sehr beeinflussen. Das ist eines der größten Probleme gewesen, als man das damals bei NERVA in den 60er Jahren entwickelt hat, dass sich diese Kügelchen teilweise aufgelöst haben im Betrieb. Also das Ganze hat man schon mal entwickelt gehabt. Mhm. Es gab da, NERVA war der zweite Teil davon, der erste war Kiwi. Man hat in verschiedenen Größenordnungen solche Kernreaktoren gebaut und die hat man dann auch schon in der Form von, also am Ende hat man die dann auch in der Form von einem Raketentriebwerk schon gebaut. Man war wirklich kurz davor, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt soweit qualifiziert und jetzt können wir daran gehen, daraus ein echtes Triebwerk zu bauen. Und halt ein echtes Triebwerk, das man dann tatsächlich auch einbauen kann. Also, dass jetzt nicht nur ein Triebwerk für einen Teststand ist, sondern ein Triebwerk für eine Rakete ist. Das hatte man halt noch nicht. Aber ansonsten war das Ding soweit qualifiziert und das hat man auch auf dem Boden getestet gehabt. Sah relativ spektakulär aus. Der spektakulärste Test war von der letzte Kiwi-Test, also der letzte von diesen Vorläufer-Tests, wo man den Reaktor dann in die Luft gejagt hat, mit Absicht.
Ja, muss man irgendwann mal testen, wie bei den Starships.
Ja, aber das war wirklich mit Absicht gewesen. Das hatte man davor auch schon mal mit einem anderen Reaktor gemacht in den USA. Mit dem ersten Siedewasserreaktor, besser gesagt mit dem zweiten, glaube ich. Wie auch immer. Jedenfalls, man hat halt getestet, was passiert, wenn die Steuerstäbe, also man hat ja immer so Absorberstäbe, die Neutronen absorbieren können in so einem Kernreaktor, um die Kettenreaktion zu steuern. Mhm. Und die große Sorge ist, was passiert, wenn die einfach rausgeschossen werden?
Ja, weil frag wenn mal Tschernobyl.
Das Problem ist halt, wenn die rausgeschossen werden, kommt es halt zu einer Kettenreaktion, die nicht so leicht wieder eingefangen werden kann. Beziehungsweise, wo es ein bisschen länger dauert, bis die Kettenreaktion sich von selbst wieder einfängt. Ich hatte da mal, einen Vortrag gehalten auf dem, 34C3, glaube ich.
Mhm. Ja,
ich glaube 34C3.
Ja, ist in der Shownotes verlinkt.
Genau, da kannst du das verlinken. Und ich hatte auch mal bei damals TM eine lange Ausgabe darüber gemacht, wie das damals alles war. Ja, von daher, ich krieg's jetzt nicht mehr im Einzelnen zusammen, beziehungsweise es würde auch jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Mhm. Wenn da Interesse ist in dieser Sendung, das Ganze zu machen, dann meldet euch mal, gebt mal Feedback. Dann machen wir mal ein Nuklear-Spezial.
Wie gesagt, Nuklear-Spezial. Das hattest du ja auch schon zweimal jetzt ausgeführt. Also die Leute, die sich dafür interessieren, können auch einfach die alten Folgen nachhören. Ich glaube, an der Historie hat sich jetzt in den letzten paar Jahren nicht so viel geändert.
Nee, nicht so richtig viel. Aber wenn es da spezielle Fragen gibt und ihr sagt, hey, da bist du nicht drauf eingegangen oder wie auch immer, dann kann ich mich nochmal hinsetzen, mir genau überlegen, okay, wie formuliere ich das jetzt, wie erkläre ich das sinnvoll, so dass das Ganze in einem Podcast ein stimmiges Bild ergibt, das man im Geiste gut ansehen kann. Mhm. Das habe ich nämlich jetzt gerade nicht im Kopf,
genau,
wie ich gerade gemerkt habe.
Also das wurde alles schon mal entwickelt und jetzt ist es ein bisschen besser.
Jetzt, naja, es ist nicht ein bisschen besser, es ist einfach 40 Jahre her oder so. Bisschen mehr als 40 Jahre, eher so 50 Jahre her. Und man fängt so fast ein bisschen wieder damit an. Es gab zwischendurch noch ein anderes Projekt, das hieß Timberwind oder irgend sowas. Also es gab mehrere Ansätze, solche Kernreaktoren für Triebwerke zu entwickeln.
Mhm, genau, Timberwind von der DARPA.
Genau. Und die DARPA ist jetzt auch wieder dabei, nochmal was Neues zu machen. Und das Besondere ist aber, diesmal soll weniger angereichertes Uran benutzt werden. Sonst hat man immer hoch angereichertes Uran genommen, also so 90%, also das Zeug, das du auch in Atombomben reinschmeißen könntest, was aber auch beispielsweise im Militär in den Reaktoren drin steckt, mhm, meistens.
Weißt du, wie die deutsche Bezeichnung dieser Kugelreaktoren ist? Kugelhaufenreaktor.
Ja, aber das ist nochmal eine andere Konstruktion. Also das ist schon... Die laufen nicht mit ganz so hohen Temperaturen allem voran.
Okay.
Und haben dadurch nicht so die Neigung, sie sind nicht so auf Kante genäht wie diese Kernreaktoren, die wirklich für extrem hohe Temperaturen ausgelegt sind. Mhm. Eines der wichtigen Konzepte bei einem Kernreaktor, die du hast, ist, wenn ein Kernreaktor heiß wird, dehnt er sich aus. Und wenn er sich ausdehnt, dann hast du nicht mehr so diese kritische Masse, ne? Weil die Kettenreaktion hängt ja ein bisschen immer davon ab, wie kompakt das Material in dem Kernreaktor drin ist. Mhm. Wenn er sich ausdehnt, weil er heißer wird, dann ist nicht mehr so kompakt und dann bricht die Kettenreaktion so ein bisschen in sich zusammen. Und das ist auch das Problem mit dieser Geschwindigkeit, wenn so ein Steuerstab zu schnell rausgeschmissen wird. Oder irgendwas anderes passiert, wo einfach sehr schnell die Kettenreaktion angeheizt wird in einem Kernreaktor, dann kann die Wärme, wenn es sein muss, nicht so schnell drauf reagieren, wie man das gerne hätte. Und wenn man einen Kernreaktor hat, der schon sehr an der Grenze ist von Temperaturen, die er aushält, dann ist auch recht schnell klar, dass da nicht mehr so viel kommen kann. Mhm. Wenn es dann noch heißer wird. Also es ist halt wirklich so ein Raketenantrieb auf Kernreaktorbasis ist halt wirklich so ziemlich an der Kante dessen, was physikalisch machbar ist. Wobei man da noch ein bisschen den Vorteil hat, dass man mit Wasserstoff das Ganze betreibt und der Wasserstoff ist ein Moderator. Das heißt, der verlangsamt die Neutronen und langsamere Neutronen haben eine höhere Chance, Uran zu spalten. Und wenn der Wasserstoff ganz plötzlich irgendwie ausgeht, weil Pumpe kaputt oder so, dann fehlt halt der Wasserstoff erstmal. Und dann bricht von alleine auch die Kettenreaktion zusammen in dem Triebwerk. Dann muss das Triebwerk bloß so gebaut sein, dass es die Hitze aushält, die von der Zerfallswärme dann übrig bleibt. Ne? Also du hast ja eine Kettenreaktion, die läuft dann so mit, was weiß ich, sag mal irgendeine Zahl, mit 1000 Megawatt. Mhm. Und wenn dann die Kettenreaktion zusammenbricht, hast du sofort erstmal nur noch 70 Megawatt, so instantan, und innerhalb von ein paar Sekunden geht das dann noch weiter runter auf so nahe 20 Megawatt oder was in der Richtung. Und die 20 Megawatt, also du musst dann dein Triebwerk so bauen, dass das die 20 Megawatt irgendwie noch abführt. Einfach dadurch, dass es richtig heiß wird und die Wärme abstrahlt oder sonst irgendwas damit macht. Und zwar unter allen Umständen nach Möglichkeit. Und nach Möglichkeit sollte das sowieso nicht passieren, weil du willst ja meistens mit diesem Triebwerk dann noch weiter fliegen. Gerade wenn du sagst, hey, wir wollen gerne zum Mars fliegen, dann solltest du zumindest noch ein anderes Triebwerk dann da haben, wenn eins kaputt geht. Ja, also ich halte es nicht für eine allzu tolle Idee, diese Triebwerke zu bauen. Das ist so.
Also jetzt diese spezielle Form von Triebwerk oder einfach diese Triebwerke mit Nuklearantrieb?
Nein, diese spezielle Form. Einfach weil die Reaktortechnik doch sehr auf Kante genäht ist.
Aber das ist jetzt was anderes, als wenn man sagt, okay, wir bauen da irgendwelche Ionentriebwerke mit Kernreaktor hinten dran.
Genau, und das ist auch gerade die Debatte in der NASA, welche Variante man nimmt, also die ich gerade beschrieben habe oder die du gerade beschrieben hast.
Ganz kurz, also die Unterscheidung ist, das eine ist, okay, wir haben einen Kernreaktor, der liefert mega viel Strom und damit können wir geile Ionentriebwerke bauen. Und das andere ist, der Kernreaktor ist das Raketentriebwerk.
Genau, das sind die zwei Varianten. Und was die NASA jetzt vorhat, ist halt zu entscheiden, das zu machen oder halt richtig viel Strom zu erzeugen. Ah, das war das Letzte, was du gesagt hattest.
Genau.
Ja.
Red einfach da weiter, ja. Ich krieg das irgendwie zusammengeschnitten.
Wenn du jetzt richtig viel Strom hast zum Betrieb von einem Ionentriebwerk, dann kannst du auch dein sehr großes Ionentriebwerk dran machen. Das liefert dann immer noch nicht richtig viel Schub, aber es liefert deutlich mehr Schub, als du wahrscheinlich mit einfach Solarzellen kriegen könntest. Vor allen Dingen kann man so einen Reaktor relativ kompakt bauen. Ich hatte mal einen relativ ausführlichen Artikel geschrieben, wo es nur um sowas ging. Und das Ding ist halt, du kannst einen kleinen Reaktor bauen, der dir irgendwie ein Kilowatt Leistung bringt. Der wiegt dann ein paar hundert Kilo. Und du kannst einen kleinen Reaktor bauen, der dir 100 Kilowatt bringt oder was in der Größenordnung, 50, was weiß ich. Und der wiegt dann doppelt so viel oder so. Doppelt oder dreimal so viel. Also es ist eine, die Skalierung ist so, dass man einen kleinen Reaktor, wenn man den baut, dass der extrem schwer ist und dabei relativ wenig Leistung bringt. Aber wenn du den größer baust, ist das Wesentliche, was an Masse dazukommt, Strahlungsschutz und ein bisschen mehr Kühlung und so. Aber dadurch, dass der Strahlungsschutz, also der Strahlungsschutz ist tatsächlich ein großer Teil der Masse einfach. Und wenn du jetzt 100-mal so viel Leistung hast in dem Kernreaktor, wird 100-mal so viel Strahlung frei. Aber der Strahlungsschutz muss deswegen jetzt nicht 100-mal so schwer sein. Weil du hast so eine Halbwertsbreite in der in deinem Strahlungsschutz. Also du hast halt irgendwie eine Wand, ne? Und du weißt halt, okay, bei der Breite kommt noch die halbe Strahlung durch. Mhm. Und wenn du dann halt, also was weiß ich, 2 Zentimeter oder so. Ne? Nach 2 Zentimetern kommt noch die Hälfte der Strahlung durch. Nach 4 Zentimetern kommt noch ein Viertel durch. Nach 6 Zentimetern kommt ein Achtel durch und so weiter. Ne? Das ist ein logarithmischer Zusammenhang. Mhm. Und wenn du jetzt 100-mal so viel hast, brauchst du gar nicht mal so viel zusätzliche Masse und zusätzliche Dicke von deinem Strahlungsschutz, um die Strahlung noch abzuhalten und auf erträgliches Niveau zu reduzieren. Also das ist, es ist recht erstaunlich, aber richtig leistungsfähige Kernreaktoren sind in der Raumfahrt eigentlich so das, was man eigentlich bräuchte, damit es Sinn macht. Mhm, mh. Wenn man einen Kernreaktor baut, der sehr klein ist und eigentlich bloß so die Leistung von der Radioisotopenbatterie ersetzen soll, macht wenig Sinn, ist halt einfach sehr schwer. Kam aber trotzdem ins Gespräch, das zu machen, und zwar genau in dieser Größenordnung, weil das Plutonium-238 ausgegangen ist in Amerika bei der NASA und man danach möglich nach Ersatzmöglichkeiten gesucht hat. Und ja, das hat man dann halt damit gemacht. Hat man gesagt, okay, wir bauen mal einen kleinen Kernreaktor und schlagen vor, dass man damit vielleicht eine normale Raumsonde betreiben kann. Und einfach, weil das die einzige Alternative ist, weil an Plutonium-238 kommt man so schnell nicht ran. Die Produktionskapazitäten sind da doch sehr begrenzt. Aber es wäre halt so der Einstieg, das Ganze zu machen, also so einen kleinen Reaktor zu bauen und dann zu sagen, okay, und jetzt können wir anfangen, nachdem wir Erfahrung mit dem kleinen gesammelt haben, auch mal einen größeren zu bauen und damit dann mehr zu machen. Entweder, dass man ein Ionentriebwerk für ein Raumschiff antreibt oder dass man eine Mondbasis mit Wärme und Strom versorgt während der Nacht, weil auf dem Mond die Nacht dauert halt 2 Wochen, das ist ziemlich lang. Oder auf dem Mars, wo es halt einfach selbst tagsüber ziemlich kalt ist. Also Mars ist so, da ist Sibirien noch das Paradies dagegen. dafür werden halt auch Kernreaktoren ins Gespräch gebracht, dass man dafür so 100 Kilowatt, was in der Größenordnung, baut und das dort betreibt, um einfach den Menschen den Aufenthalt zu erleichtern. Und nicht auf Solarzellen und Batterien und so weiter angewiesen zu sein. Vor allen Dingen, weil man halt auch sehr viel Wärme braucht.
Ja, also es ist jetzt so ein bisschen, also wie ist da deine Einschätzung? Ist das jetzt die Renaissance in der atomaren Raumfahrt? Oder ist das jetzt mal so erst ein Projekt war und das kann noch sich in alle möglichen Richtungen entwickeln?
Ich glaube schon, was die Stromversorgung angeht, auch was was Jupiter-Missionen und weiter draußen angeht, man wird nicht drumherum kommen. Das lässt sich nicht alles mit einfach nur Radioisotopen-Batterien machen, langfristig. Gerade wenn man jetzt, was ja auch diskutiert wird, so Missionen zum Neptun schicken und so. Da wäre es tatsächlich sehr hilfreich, einen Kernreaktor an Bord zu haben, damit man Ionentriebwerke sinnvoll betreiben kann, um einfach in einen Orbit reinzukommen vom Neptun. Weil das ist ja nicht so leicht. Der Grund, warum New Horizons am Pluto vorbeigeflogen ist, ist, weil du konntest der Sonde nicht auch noch den Treibstoff mitgeben, um da abzubremsen und in den Orbit um Pluto reinfliegen zu können. War einfach nicht drin im Budget. Mit einem Ionentriebwerk würde das gehen, da bräuchte man nicht ganz so viel Treibstoff dafür. Aber woher soll der Strom dafür kommen? Und das sind dann eher so Kernreaktoren und so. Und gerade auch, was so Mond- und Marsbasen halt angeht. Also es ist schon, das auch in dem Zeitrahmen, der da gesteckt wurde, so 2030er Jahre, was in der Größenordnung, was durchaus realistisch ist. Und man hat ja auch schon angefangen, ernsthafte Prototypen dafür zu bauen. Halt wie gesagt, im Wesentlichen um Radioisotopenbatterien zu ersetzen. Da gibt es dann echte Daten auch. Mhm. Insofern ist das realistisch. Ob es kommt, also ich bin ja, reden wir Ende des Jahres nochmal drüber. Also irgendwie so Ende des Jahres wird doch wohl einiges klarer werden.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema und das wird wahrscheinlich auch das größte dieser Sendung, weil ihr werdet auch gleich wissen, warum. Es geht um Batterien in der Raumfahrt und wenn Frank für eins bekannt ist, dann ist es Batterien und das andere ist Raumfahrt und wenn die beiden zusammenkommen, dann bilden sie sozusagen ein super Thema, the perfect storm und Frank, du hast ja dich schon mal bei Golem zugeäußert zu dem Thema und das ist auch der Anlass für unsere Besprechung hier.
Gar nicht mal so Raumfahrt, aber irgendwie meine Gedanken im Juni kreisten doch im Wesentlichen um 2 Dinge, nämlich Natrium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen und gar nicht so sehr um Raumfahrt, weil irgendwie, ich hab wirklich in dem ganzen Monat 2 Artikel geschrieben und das waren halt genau die. Und ich bin da auch einigermaßen begeistert gewesen, weil ich halt festgestellt hatte, ich wollte ursprünglich nur über Brennstoffzellen reden und sagen, irgendwie hier Brennstoffzellenauto ist doch alles nicht so toll. Habe ich dann auch getan. Und beim Schreiben von diesem Artikel kam dann halt der Punkt, an dem ich sagen wollte, okay, es gibt ja auch noch Alternativen und Lithium-Knappheit und so ist alles nicht so schlimm, weil es gibt ja auch noch Natrium-Ionen-Batterien und ich hatte die Entwicklung durchaus verfolgt gehabt. Ich habe ja jetzt auch auf dem letzten, 36C3, habe ich ja auch wieder einen Vortrag gehalten über Batterietechnik.
Verlinken wir natürlich auch wieder.
Ja, wo ich nicht mehr zu den Brennstoffzellen gekommen bin. Wo ich schon einigermaßen optimistisch war, ob der Entwicklung bei Natrium-Ionen-Batterien. Und die Entwicklung war einfach noch besser, als ich dachte. Habe ich jetzt festgestellt. Also kurz und gut, das Ganze ist jetzt praxistauglich. Also es ist jetzt wirklich so von der Technik her, ist es jetzt wirklich an dem Punkt, wo Natrium-Ionen-Batterien auf dem Level sind, dass Lithium-Ionen-Batterien vor 20 Jahren so um das Jahr 2000 rum hatten. Also was Lebensdauer angeht, was auch Kapazität angeht, so heißen das Zeug ist echt benutzbar. Nicht jetzt unbedingt für die letzten High-End-Anwendungen, also im Laptop fällt es dann schon auf, wenn der statt 12 Stunden nur noch 6 hält oder statt 6 Stunden nur noch 3. Aber beziehungsweise, wenn man doppelt so viel Akku schleppen muss, um die gleiche Laufzeit zu kriegen. Aber da, wo man den Akku nicht schleppen muss, alles, was stationäre Anwendungen sind oder Fahrzeuge, die halt sowieso auf dem Boden rumfahren, da macht die Masse gar nicht mal so viel aus, wie man immer denkt. Dafür ist das Zeug jetzt echt brauchbar.
Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht im so Consumer-Bereich die Lithium-Ionen-Akkus ablösen, aber genau, überall, wo quasi man Akkus für quasi hat.
Überall, wo man viel braucht.
Genau, überall, wo viel Akku notwendig ist. Also irgendwie, ja. Ich kann mir das auch schon so im großen Maßstab dann in so, ja einfach so generell Energiespeicherung vorstellen, also was ja auch Tesla teilweise macht.
Dafür werden jetzt auch die ersten geliefert. Also es gibt witzigerweise in Großbritannien, also wir schmähen ja immer, die Briten werden ja immer sehr viel geschmäht, aber witzigerweise, die haben durchaus ein paar innovative Firmen. Und zwei davon bauen Natrium-Ionen-Akkus, und zwar ganz aktuell. Die eine sagt, ja, okay, ab nächsten Jahr ist dann kommerziell lieferbar. Dieses Jahr Prototypen und dann also so Samples und ab Ende nächstes Jahr dann zusammen mit der Ariane 6 Rakete werden dann die Natrium-Ionen-Akkus ausgeliefert. Das sind so richtig Blöcke, also es ist so richtig chunky. Mhm. 700 Gramm schwer und Energiedichte halt so ungefähr die Hälfte von einem normalen Lithium-Ionen-Akku, aber dafür 1000 Ladezyklen, 100% Ladetiefe. Das kann man schon. Das ist schon ordentlich.
Also was da vergleichswert, also das sind jetzt 1000 Ladezyklen und bei Lithium-Ionen-Akkus wären das?
Je nachdem. Also das ist halt so ein Akku ist halt immer so eine Sache. Du kannst die bauen, wie du sie brauchst. Wenn du sagst, du willst einen Akku haben, der viel leistet, also sehr viel Strom abgeben kann und sehr schnell geladen werden kann, dann kannst du den bauen, indem du einfach sehr dünne Elektroden da reinbaust. Also dünne Kathode, dünne Anode. Wenn du sagst, ich will aber, mir ist die Leistung nicht ganz so wichtig, aber ich will richtig viel Energie speichern, dann machst du die etwas dicker. Und du kannst dann mit verschiedenen Zugschlagstoffen und Zellchemie kannst du dann ein bisschen dran rumrödeln und hin und her. Und dann hast du auch verschiedene höhere Ladezyklenzeit und je nachdem, wie viel Elektrolyt du da drin hast. Also es gibt sehr viele Stellschrauben, an denen man da drehen kann, um die Eigenschaften zu beeinflussen von so einem Akku.
Kannst du mal so die Eckpunkte, also woran man so einen Akku quasi festmachen kann? Also wir hatten jetzt schon Ladezyklen, das hast du noch was von
Ladetiefe. Ladezyklen ist so immer erstmal das Wichtigste.
Genau, das kennen alle so irgendwie so ein iPhone-Akku nach 2 Jahren hat er dann halt nicht mehr, also ist der dann irgendwie auch ein bisschen durch, dann kann man ihn vielleicht nochmal austauschen, aber ja. So ein Akku hat eine begrenzte Lebensdauer.
Das war auch die ganz große Schwäche von Natrium-Ionen-Akkus und den praktisch allen Alternativen zu Lithium, die es so gibt, war immer das Problem. Ja, aber es hält nicht so lang. Was jetzt nicht so toll ist. Das andere ist die Energiedichte. Mhm. Einfach wie viel Energie passt rein?
Also wie viel Energie pro Platz sozusagen?
Ja, sowohl pro Platz als auch pro Masse. Das sind nochmal zwei Unterschiede.
Also Volumen und Gewicht.
Genau, je nach Volumen und je nach Gewicht. In einem Auto ist Volumen eher so entscheidend. Also tatsächlich so irgendwie so 100 Kilo mehr Gewicht, das bringt gar nicht mal so viel zusätzlichen Energieverbrauch. Aber mehr Volumen ist immer ein Problem, weil Auto ist luftwiderstandsbegrenzt. Und ja, wenn du mehr Luftwiderstand hast, dann verbrauchst du mehr Energie. Das ist ein größeres Problem als Gewicht, weil die Energie, die du durch mehr Gewicht praktisch zur Beschleunigung verwenden musst, kannst du ja wieder reinholen durch die Rekuperation über den Motor.
Und da
hast du relativ kleine Verluste.
Genau. Und bei Ladezyklen und Energiedichte ist jetzt noch der Lithium-Ionen-Akku vorne.
Ja, man hat halt mehr Erfahrung damit. Das ist wirklich so eine Erfahrungssache, aber du brauchst halt Lithium, Minimum. Also Lithium, bei Lithium-Ionen-Akku brauchst du Lithium, ob du willst oder nicht.
Das ist, ja.
Das ist logisch, ne? Mhm. Die anderen Sachen sind dann halt sowas wie Nickel und Kobalt, was ja ernsthafte, also Kobalt hat ja jeder schon was davon gehört. Das ursprünglich war Lithium, was wirklich so Lithium-Kobalt-Oxid, fertig. Jetzt wurde das Kobalt größtenteils durch Nickel und Mangan ersetzt. Und Nickel ist jetzt deutlich häufiger als Kobalt, aber jetzt auch nicht so prall. Und ja, ist jetzt so ein großer Kostenfaktor und halt auch so ein Produktionsfaktor, weil das Kobalt, das Nickel, das du da haben willst, stammt meistens so aus Sulfaterzen. Und davon gibt es nicht ganz so viel wie von den anderen Erzen, die man dann eher so in der Metallherstellung braucht. Ja, also das sind halt dann so Kostenfaktoren noch einfach, ne? Also wir kommen jetzt bei Akkus endlich in die Gegend, wo die Rohstoffkosten eine Rolle spielen. Früher war es einfach so, die Rohstoffe waren scheißegal, wie teuer die sind. Das Problem war, dass es so scheiß aufwendig und teuer war, die Dinger zu bauen.
Und jetzt ist es quasi so optimiert, dass es im Grunde nur noch darum geht, wie günstig können wir an die Rohstoffe kommen.
Nicht mehr nur, aber es ist noch nicht ganz so weit, aber es geht in die Richtung. Und ein großes Problem ist halt, kommst du überhaupt erstmal ran? Ne? Also es gibt ja so feste Lieferverträge und so. Und wenn dann alle möglichen Leute feste Lieferverträge abgeschlossen haben, dann bleibt auf dem freien Markt einfach nicht mehr viel übrig. Und die große Frage, die sich dann immer stellt, ist, kommst du überhaupt noch an die Rohstoffe ran, die du brauchst?
Mhm. Und es gibt ja dann auch wahrscheinlich eine recht begrenzte Menge an Lithium überhaupt.
Das Problem ist da mehr eine Frage der Förderung und die Kapazitäten müssen halt ausgebaut werden, aber umgekehrt ist es halt auch so, wenn du jetzt als Bergbauunternehmer sagst, okay, ich fördere jetzt irgendwie noch ziemlich viel davon. Was passiert, wenn der Markt insgesamt jetzt gerade in dem Moment nicht so viel abnimmt? Dann hast du plötzlich auf dem Markt eine Riesenschwemme an Lithium, wie jetzt gerade übrigens, wegen Corona und so. Und plötzlich bricht der Preis zusammen. Und dann hast du ein Problem als Bergbauunternehmer, ne?
Also der Vorteil von Natrium-Ionen-Akkus ist, dass sie Natrium verwenden und also einfach der Umstand, dass da kein Lithium für gebraucht wird, weil Natrium...
Genau, brauchst kein Lithium drin, du kannst auf Kobalt, also ein paar Leute benutzen Kobalt, aber die meisten nicht. Nickel wird in kleinen Mengen benutzt, kann man aber auch ersetzen durch anderes. Es ist meistens so irgendwas auf Basis von Eisen und Mangan. Und Mangan ist sehr häufig. Man hört zwar immer so von diesen super wertvollen Manganknollen im Ozean, aber da geht es nicht ums Mangan. Die Dinger heißen Manganknollen, weil sie hauptsächlich aus Mangan bestehen, aber das Mangan ist halt so häufig, das ist scheißegal. Es geht um das, was da an anderen Stoffen mit drin ist.
Die werden auch mehr oder weniger geerntet, oder?
Diese zurzeit nicht, aber es wird immer wieder drüber diskutiert.
Ah, okay.
Es ist eine Riesensauerei am Boden vom Ozean, wenn man das macht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das Natrium, also kennen das ja irgendwie aus dem Salz, Natriumchlorid, genau. Aber ich vermute mal nicht, dass sie da Speisesalz für irgendwie aufspalten.
Prinzipiell kann man das machen, aber es gibt auch Natriumcarbonat-Ablagerungen, die dafür, glaube ich, etwas besser geeignet sind, soweit ich weiß. So ähnlich wie Lithiumcarbonat, was man ja auch gerne benutzt.
Mhm. Also sehr einfach zu fördern.
Ja, also prinzipiell kann man natürlich auch einfach Natriumchlorid nehmen. Das ist jetzt so. Beim Lithium ist es so, dass man jetzt Spodumenerze nimmt. Und Spodumene, das ist so eine komische Verbindung, kriege ich es noch zusammen, aus Silizium, Titan und ein kleines bisschen Lithium ist auch dabei. Und so ein typisches Erz, wenn es gut ist, hat einen Lithiumanteil von 0,1%. Also wenn du für deine Kilowattstunde Akku, Lithium-Akku dieses Erz förderst und da kommt jetzt das meiste Lithium her. Also diese ganzen großen Becken aus Chile und Bolivien und so weiter, wo man Wasser verdampft und so Salzlösungen fördert, das ist längst nicht mehr so das, wo das meiste herkommt. Das kommt jetzt fast alles aus großen Tagebauen in Australien. Und in Australien wird dann halt so ein Gestein einfach gefördert. Ja, und da brauchst du dann halt für deine 120 Gramm Lithium, die du brauchst für eine Kilowattstunde Lithium-Akkus, glaube ich, dass es so 120 Gramm sind, brauchst halt 120 Kilogramm Erz, die gefördert werden muss. Das ist so ein Verhältnis 1 zu 1000. Und da kommt dann noch das restliche Gestein dazu, das du rausholen musst, damit du an das Erz rankommst. Also es ist alles sehr ressourcenintensiv. Da kommt dann noch so Kupfer und Nickel und der ganze Kram kommt ja auch noch alles dazu.
Okay.
Und bei Natrium ist man halt so von Anfang an, hat man gesagt, okay, wir haben ein paar mehr chemische Variablen und können auf sehr seltenes Zeugs größtenteils verzichten. Das heißt nicht, dass jetzt in der wissenschaftlichen Literatur nicht auch sehr merkwürdiges Zeugs da ist. Irgendwie so Molybdenbitellurid oder so. wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so selten, wie ich denke. Und dann gucke ich so auf meine Lieblingsseite. Es gibt auf der Wikipedia so eine Seite Crustal Abundance of Elements oder so.
Also wie häufig ein Element in der Erdkruste vorkommt.
Genau, genau. Und ich musste sehr, sehr weit runterscrollen, bis ich die gefunden habe. Ja.
Und das ist aber nichts mit Raumfahrt zu tun.
Das hat nichts mit Raumfahrt zu tun, aber das ist der Anlass, weswegen wir gerade darüber reden.
Genau. Der andere Anlass, vielleicht können wir das ja ganz kurz vorziehen, ist ja, dass aktuell, also nicht aktuell, aber über einen längeren Zeitraum hinweg, auf der ISS die Akkus auch ausgetauscht werden müssen, weil die jetzt waren, also ab Werk waren das Nickel-Wasserstoff-Akkus und jetzt werden da auch Lithium-Ionen-Akkus verbaut.
Genau. Nickel-Wasserstoff war eine der frühen Technologien, die in der Raumfahrt Verwendung gefunden haben, waren letzten Endes ist eine Weiterentwicklung von Nickel-Cadmium-Akku. Ja, also Akkutechnik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verbessert. Bei Apollo hat man noch Zink-Silberoxid genommen, die gar nicht mal so schlecht sind, wie ich festgestellt habe. Also die kommen so auf ihre 130 Wattstunden pro Kilogramm. Damit wurde dann alles angetrieben bei Apollo. Zumindest alles, was nicht im Mondorbit war. Also der Lander wurde damit angetrieben, das Return Vehicle wurde mit, oder wie auch immer, das Ding, was gestartet ist vom Mond aus, wie auch immer das Ding jetzt hieß. Die Rover wurden damit auch angetrieben. Und besteht halt aus Silber. Also Silber ist da ein ganz wichtiger funktioneller Bestandteil und davon ist dann auch nicht wenig drin. Entsprechend ist das ziemlich teuer und für Alltagsgebrauch.
Das erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Staffel von DuckTales, wo es auch um Mondraketen geht, die mit natürlich, weil Dagobert Duck ist, mit Gold angetrieben werden.
Ja, ich glaube, Gold könnte man auch benutzen, steht in der Spannungsreihe noch ein Stückchen besser da als Silber.
Also so weit weg ist
er. Würde noch ein bisschen mehr Spannung liefern.
So weit weg ist der Cartoon gar nicht von der Realität.
Ich glaube nicht, ich fürchte nicht, ich weiß nicht, ob das mal jemand durchgezogen hat. aber Ja, das ist das, was man damals benutzt hat. Zu der Zeit gab es Bleiakkus. Bleiakkus sind jetzt nicht so toll für Raumfahrt, weil schwer. Etwas besser waren Nickel-Cadmium-Akkus. Haben ungefähr die doppelte Kapazität von Blei und die halbe von Zink-Silber, also so dazwischen. Und man wusste bis in die 60er Jahre gar nicht, wie so ein Nickel-Cadmium-Akku funktioniert.
Also die wussten, es klappt, aber sie wissen nicht genau, wie.
Genau. Also man wusste, was am Anfang der chemischen Reaktion steht, man wusste, was am Ende der chemischen Reaktion steht, aber man wusste nicht, was genau dazwischen passiert.
Das ist so ein bisschen wie dieses Punkt 1, mache das, Punkt 2, mache das, Punkt 3, Fragezeichen, Punkt 4, Profit.
Genau das. Die Fragezeichen haben sich erst aufgelöst, als man spektroskopische Untersuchungen machen konnte. Ich glaube, nahes Infrarot hat man da benutzt, so mit Röhrentechnik und sonst was, in den 50er, 60er Jahren. Da ist dann aufgefallen, was eigentlich passiert, hat mit dem Cadmium an sich nicht viel zu tun, sondern in dieses Cadmiumhydroxid, was man da drin hat, wird einfach ein bisschen wasserstofflos und ein Stück Wasser und ein Stück Wasserstoff und dann bleibt Cadmium übrig, das wusste man, das reagiert dann auf der anderen Seite mit dem Nickel, mit dem Nickeloxidhydroxid zu Nickelhydroxid wieder. Im Prinzip alles, was man, also letzten Endes ist das Cadmium dort so ein fancy Mittel, um den Wasserstoff da zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man gesagt, ja, was passiert eigentlich, wenn wir das Cadmium weglassen und jetzt das nur mit Wasserstoff machen, und siehe da, es funktioniert. Nicht unbedingt in allen Varianten so toll wie Nickel-Cadmium, weil du hast ein Problem, der Wasserstoff ist halt überall und der kann dann auch jederzeit mit dem Nickel wieder reagieren. Und das Zeug entlädt sich ziemlich schnell. Aber das ist scheißegal, wenn du es nicht lange brauchst.
Ja, und bei der ISS braucht man es ja nur so in 45-Minuten-Zyklen.
Genau. Für so Satelliten im niedrigen Orbit ist das Zeug eigentlich ideal. Vor allen Dingen, weil es sehr viele Zyklen durchsteht. Und da gibt es ja noch eine Litanei von verschiedenen Konstruktionen von Nickel-Wasserstoff-Akkus. Kann ich dann auch nochmal irgendwie verlinken.
Also der Nickel-Wasserstoff-Akku hat halt, also er kann da die Energie nicht schnell halten, aber dafür kann er sehr viele Zyklen überstehen.
Genau.
Und das ist ja das, was bei man bei so einem Raumschiff im Erdorbit haben will, weil du brauchst halt irgendwie alle 90 Minuten einen Zyklus, aber der muss halt auch nur dreiviertel Stunde halten.
Ja, kannst du natürlich auch mit Nickel-Cadmium machen, aber dann baust du halt deinen Nickel-Cadmium-Akku 20 mal so groß, wie du ihn eigentlich bräuchtest. So, dass du dann irgendwie so 5% von der Kapazität ausnutzt pro Zyklus und dann ist der Einfluss nicht ganz so groß. Das war so ein Extremwert, den ich gesehen hatte. Also meistens nimmt man so 20% von der Gesamtladung oder 30%. Was in der Größenordnung? Also man nutzt den Akku nicht komplett aus, sondern immer nur einen Teil. Und das ist meistens sehr schonend für den Akku. Und dadurch kann er relativ viele Ladezyklen überstehen.
Ja, das kennt man ja auch mittlerweile von den iPhones. Die haben ja auch so eine Technologie drin, dass wenn sie merken, okay, ich werde immer zur gleichen Uhrzeit geladen, oder wenn man es über Nacht an Ladekabel hat, dann laden die quasi nur bis 80% und dann merken sie, okay, jetzt ist gleich steht er auf, und dann machen sie die restlichen 20% voll. Und so wird halt, also so ein Lithium-Ionen-Akku, also das kenne ich halt von den Consumer-Geräten, die haben es eher so bei 80% gerne und nicht bei 100%.
Genau. Meistens sagt man so zwischen 20% und 80%. Fühlen sie sich halbwegs wohl. Ja, auf die Art und Weise hat man dann halt Raumfahrt betrieben. Und hat das dann irgendwann durch Lithium-Kobalt ersetzt. Das ist jetzt tatsächlich immer noch so die, das ist so der Stand der Technik. Und Lithium-Kobalt ist eigentlich, also Lithium-Kobalt-Zellen benutzt niemand mehr, weil es ist zu teuer. Wie gesagt, ersetzt man sonst durch größtenteils Mangan und Nickel. In der Raumfahrt stört das die Leute nicht, dass man halt noch alte Technik hat, die gut abgehangen ist. Und benutzt halt Lithium-Kobalt. Und das ist das, was jetzt in der ISS auch eingebaut wurde.
Also Lithium-Ionen.
Und ich glaube jetzt auch wirklich die allerletzten. Ich glaube jetzt wirklich die allerletzten wurden jetzt ersetzt. Ich hoffe, dass diesmal stimmt. Ich glaube, ich habe das schon beim letzten Mal gesagt. Aber
also die Nickel-Wasserstoff werden durch Lithium-Kobalt-Akkus ersetzt.
Ja. Ja, und man hat die dann auch getestet. Nickel-Wasserstoff, wie gesagt, dadurch, dass da Wasserstoff direkt drin ist, und zwar als Gas, also richtiges Gas, sind im Prinzip so Gasflaschen mit einer Batterie eingebaut.
Mhm.
Und die überstehen so Beschuss eigentlich ganz gut. Und
ja gut, bei der ISS, wenn man sie außen montiert, ist das schon ein
genau.
Fakt, den man beachten muss.
Genau.
Weil sie rund sind oder warum?
Nö, weil es einfach ordentlich Material draußen ist.
Okay. Ja gut, Gas ist schon dicker.
Ja, und die Lithium-Ionen-Akkus haben halt ein bisschen das Problem, wenn da ein Projektil irgendwie rein und durch geht, dass die sich sehr schnell aufheizen. Und wenn es sein muss, auch noch ein paar Umstehende mitnehmen. Da musste man dann tatsächlich gucken, wie man damit zurechtkommt, nicht, dass dann die ganze Akkubank da kaputt geht.
Ja, Lithium-Ionen-Akkus sind doch irgendwie so, da gab es doch mal diese Samsung-Phones, die sich dann selbst entzündet haben.
Ja, weil sie irgendwie zu eng waren.
Ja, nee,
weil... war es zu eng im Telefon.
Ja, weil die hatten abgerundete Ecken, diese Telefone. Und die haben wirklich diese Akkus bis in diese runden Ecken eingebaut. Und die waren halt wirklich so nah aneinander, wenn das halt so einen Stoß bekommen hat. Dann gab es da so einen Kurzschluss und dann hat das Telefon Feuer gefangen.
Ja, das kann doch tatsächlich passieren. Vor allen Dingen, weil das Kupfer da drin wohl in dem Elektrolyt sehr, sehr oxidationsanfällig ist. Und Oxidation ist ja nur ein schönes Wort für Verbrennen.
Ja, das ist ja bei methodisch inkorrekt, wenn da was brennt, dann genau. Sagen sie, es ist ja kurz durchoxidiert.
Genau. Ja, das ist dann halt blöd. Einer der großen Vorteile auch von Natrium-Ionen-Akkus, die können überall Aluminium benutzen. Das ist, weil Aluminium ist nicht so kompatibel mit Lithium. Lithium, also beziehungsweise es ist zu kompatibel. Lithium bildet mit Aluminium in der Legierung und wenn das Lithium in dem Aluminium drin ist, dann wird es spröde und macht die Kontakte kaputt und bla, und das will man nicht haben. Deswegen muss man da überall Kupfer nehmen und bei Natrium kommt man ohne aus. Ja, also wie gesagt, so Überhitzungs, das sind so Dinge, die man erstmal untersuchen musste, bevor man das einsetzen konnte. Das hat man auch getan und hat es jetzt eingesetzt, genauso wie auch schon diversen Satelliten, also es ist jetzt keine völlig neue Technik. Und bei Untersuchungen hat man jetzt festgestellt, okay, wir erwarten ungefähr 10 Jahre Lebensdauer. Man hat so einen Verlust von ungefähr 2,3% an Kapazität pro Jahr durch das ständige Nachladen. Also du hast halt deine 5000 Zyklen oder so im Jahr.
Mhm.
Und ja, läuft eigentlich ganz gut.
Und es wird wahrscheinlich dann bis End of Life, also die ISS wird... Also ich vermute
ja,
mal...
Ist ja nur noch zehn Jahre.
Genau, das ist ja dann, genau, 10 Jahre sind durch und dann kann man die auch schön in der Atmosphäre verglühen lassen.
Ja, ich meine, die Nickel-Wasserstoffzellen waren jetzt auch sehr viel länger im Einsatz, als geplant war. Ja, 16 Jahre oder so, 16 bis 18 Jahre, die sollten, glaube ich, auch plus 10 Jahre drin bleiben oder so. Also, ja.
Mhm.
Die bessere Variante, die auch, also zumindest im kommerziellen Bereich, was wir hier so als Normalbürger haben, ist Lithium-Eisenphosphat eigentlich besser für die Benutzung von mit hohen Zyklenzahlen oder schnellen Laden und Entladen. Und es gibt natürlich, es gibt CubeSats und in CubeSats, weil die halt klein sind und billig sein sollen, wird auch gerne mal kommerzielle Technik benutzt und da hat man das untersucht und ist natürlich zu dem Schluss gekommen, okay, also Lithium-Eisenphosphat ist eigentlich besser. Aber für die Profis ist das wohl noch nichts. Aber wenn man kommerzielle Akkus einsetzen will, dann sollte man da tatsächlich in seinen Satellit nicht die normalen Zellen aus dem Laptop oder so benutzen, sondern tatsächlich nach Lithium-Eisenphosphat-Akkus suchen und die dort einbauen. Die einfach, weil haben einfach höhere Lebensdauer.
Aber die Lithium-Eisenphosphate kann man auch so bei Konrad bestellen, oder wie?
Ja, klar.
Okay.
Also die gibt's überall. Haben den großen Vorteil, haben weder Kobalt noch Nickel, lassen sich auch weniger herstellen, haben ein bisschen weniger Kapazität. Also weniger, einfach dadurch, dass die Spannung insgesamt ein Stück niedriger ist. Also Akku liefert ja eine bestimmte Menge an Strom, ne? Also so und so viele Elektronen, handabgezählt. Mhm. Ne? Und die Energie, die du speichern kannst, ist halt die Zahl der Elektronen multipliziert mit der Spannung. Mhm. Und Lithium-Eisenphosphat hat weniger Spannung. So heißen wir die gleiche Menge an Strom, die gespeichert ist, haben die halt einfach nicht ganz so viel Energie. Mhm. Nun ist es meistens so, dass Lithium-Eisenphosphat, dadurch, dass Lithium-Eisenphosphat besonders gut für hohe Leistung geeignet ist, werden die Zellen meistens da drauf, also noch zusätzlich in die Richtung getrimmt. Ne? Also weil wieso solltest du einen Akku bauen, der auf hohe Kapazität getrimmt ist, wenn die meisten Leute ihn doch kaufen werden, weil er sehr viel mehr Leistung bringen kann. Mhm. Ja, und dann trimmt man den Akku natürlich nicht so sehr in Richtung hohe Energiedichte, sondern mehr so in Richtung hohe Leistung. Und dann hat man halt so das Bild im Kopf, dass Lithium-Eisenphosphat gar nicht so viel Kapazität hat, obwohl es im Prinzip mehr Kapazität haben könnte. Weil, wie gesagt, du kannst so einen Akku durch die Bauweise durchaus in die eine oder andere Richtung drücken. Und ich habe jetzt schon gelesen, in China werden die ersten Teslas irgendwann auch mit Lithium-Eisenphosphat fahren. Mhm. Weil einfach billiger.
Also ich habe mal kurz bei Amazon recherchiert, die Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind anscheinend sehr beliebt bei Wohnmobilen.
Bei allem Möglichen.
Genau, ja. Hier wird es mir angepriesen als Aufbaubatterie für Wohnmobil, Boot, Camping oder Solaranlage.
Hm. Ja, genau sowas. Halt da, wo viele Zyklen durchgehen. Mhm.
No? Genau. Ja, sehr schön. Gibt sogar, kennst du diese Akku-Packs, wo dann einfach ein USB-Anschluss und so dran ist, aber halt so groß wie eine Autobatterie? Mhm. Gibt es auch von Anker oder so, da ist jetzt hier einfach so ein Schoko-Stecker drin, dann hast du hier so 12 Volt Output und dann Quick-Charged USB 3.0 Output, die sind ganz lustig, weil das ist so einfach überdimensioniert, wenn du da einfach dein iPhone dran laden willst oder so.
Ja, ein bisschen. Ja, Alternative zu Akkus gibt es natürlich auch und bei den Autos beliebt ist ja die Brennstoffzelle und warum das eine schlechte Idee ist, dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, aber darum geht es jetzt hier nicht. Die Brennstoffzellen wurden natürlich in der Raumfahrt, gerade in der US-Raumfahrt, sehr viel benutzt. Gemini hat sowas benutzt für die Gemini-Raumschiffe, die ja 2 Wochen im Orbit geblieben sind. Furchtbare Verhältnisse, ne? Also Innenvolumen so groß wie eine Duschkabine und 2 Leute da drin über 2 Wochen, nein, danke. Apollo war etwas geräumiger, aber auch nicht so viel mehr. Hatte aber auch Brennstoffzellen, auch so 2 Wochen. Und Space Shuttle natürlich auch, war noch geräumiger, noch mehr Leute drin, aber insgesamt geräumiger auch, aber auch so 2 Wochen. Und Toyota, wir hatten, glaube ich, auch drüber gesprochen. Toyota hatte irgendwann mal vorgestellt so einen Mondrover, der dann auch mit Brennstoffzellen laufen sollte. Und der muss natürlich auch 2 Wochen überstehen, nämlich 2 Wochen Mondnacht. Also irgendwie so 2 Wochen scheint so eine typische Missionsdauer für Brennstoffzellen in der Raumfahrt zu sein, mhm. über die so diskutiert wird. Viel mehr kann die nicht leisten. Wobei ich sagen muss, beim Mond Rover sind die Brennstoffzellen noch am sinnvollsten. Weil das große Problem beim Brennstoffzellen ist, dass sie nicht sonderlich effizient sind. Sie sind effizienter als normaler Verbrennungsmotor, aber das war es dann halt auch. Also so 50% der Leistung geht halt einfach verloren. Und zwar in Form von Wärme. Was bei der Mondnacht natürlich dann doch wieder ganz praktisch ist, weil meistens würdest du dann den Strom dazu benutzen, um irgendwas zu heizen. Und wenn der Strom dann sowieso irgendwie, also praktisch die Abfallwärme von dem Strom sowieso an Wärme anfällt, dann kannst du auch damit heizen. Und da sind Brennstoffzellen dann schon wieder ganz gut geeignet.
Da kommt wieder das Brennen von der Brennstoffzelle her.
Genau. Aus dem gleichen Grund sind ja auch die Kernreaktoren im Gespräch für Mond und Mars, weil da wird man halt in der Mondnacht oder halt auf dem Mars auch genauso heizen wollen. Und die Kernreaktoren sind ja auch, haben ja auch eine begrenzte Effizienz, also auch nur so 25% kommt da an Strom raus, wenn du irgendwie wenn du einen kleinen Stirling-Motor oder sowas dran baust. Und 75% ist Wärme. Und die Wärme, wenn du die gebrauchen kannst, dann ist das ja super. Und insofern macht Brennstoffzelle als Stromspeicher für einen Mondrover, wenn du damit längere Strecken, längere Zeiten unterwegs sein willst, durchaus Sinn. Die Speicherdichte ist, so lala. Du musst halt den Sauerstoff mitnehmen. Eine der großen Vorteile ist bei Brennstoffzellen auf der Erde, du hast überall Sauerstoff und kannst dann den Teil der Masse ignorieren, aber tatsächlich ist es ja so, dass das Wasser, das entsteht bei der Verbrennung, zu 8/9 aus Sauerstoff besteht von der Masse her und entsprechend die Masse ziemlich groß ist vom Sauerstoff, auch wenn das Volumen sehr viel kleiner ist. Wenn du Wasserstoff und Sauerstoff als Gas nimmst, brauchst du praktisch doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff. Ne? Soll ja H2O entstehen. H2 heißt doppelt so viele Atome und wie Sauerstoff. Und als Gas ist das so mehr oder weniger ein ideales Gas. So heißen die Atome nehmen praktisch keinen Raum ein und es ist dann halt nur eine Frage von Druck. Also wenn du 700 bar Druck hast in einem bestimmten Volumen, dann hast du halt so und so viele Moleküle da drin. Und ob die Moleküle nun Sauerstoff sind oder ob die Wasserstoff sind, das ist dann erstmal egal. Und entsprechend brauchst du dann schwere Tanks. In Autos ist üblich sowas wie 700 bar Druck. Das ist verdammt viel. Und bei Wasserstoff hast du dann so einen 80 Kilo schweren Tank aus Kohlefaser und drin hast du dann 5 Kilo Wasserstoff. So heißen, für 10 Kilo Wasserstoff brauchst du dann so 160 Kilogramm Tanks.
Scheint mir nicht sehr effizient.
Nö, ist es auch nicht. Und dann brauchst du noch einen Tank, der auch 80 Kilo wiegt und da drin sind dann 80 Kilo Sauerstoff. Und du kannst das Zeug halt nicht wirklich flüssig irgendwie mitbringen, was. Also flüssig wäre natürlich besser, so von Dichte her, aber die Kälte ist halt ein Problem, die dann immer aufrechtzuerhalten. Während mit Druck, ja, musst du bloß ventildicht halten sozusagen.
Also quasi Druck musst du einmal herstellen und dann machst du schnell einen Deckel drauf. Kälte musst du immer wieder quasi nachkühlen.
Ja, genau, beziehungsweise die Wärme raushalten. Ja. Und entsprechend bleibt dann von der Energiedichte nicht mehr ganz so viel übrig. Aber es lohnt sich immer noch. Also so schlecht ist es nicht. Aus den 10 Kilowattstunden kriegst du aus den 10 Kilogramm Wasserstoff zusammen mit den 80 Kilogramm Sauerstoff kriegst du 400 Kilowattstunden chemische Energie raus. Und die Hälfte geht nochmal verloren in der Brennstoffzelle, halt als Wärme. Und hast dann sowas wie 200 Kilowattstunden Strom für, einen Einsatz von irgendwas um die, sagen wir mal 300 Kilogramm, 300 bis mehr als 300 Kilogramm Gewicht, weil die Brennstoffzelle wiegt ja auch noch was, du brauchst noch ein paar Ventile ringsrum um die Tanks und so weiter. Das Ganze muss irgendwo verbaut sein. Das Ganze muss so verbaut sein, dass den Raketenstart aushält und alles so Kram. Also ein bisschen was wiegt es dann auch nochmal alles. Und so als Gesamtsystem hast du dann halt, hast halt so 300 Kilogramm und es kommen 200 Kilowattstunden raus. Bei einem Akku bist du eigentlich froh, wenn du 300 Kilowattstunden Was hat man gesagt? Wir hatten 300 Kilogramm gesagt und bei einem Akku bist du grob froh, wenn du aus 300 Kilogramm, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 80 rauskriegst.
Also
so Kilowatt, 80 Kilowattstunden anstatt von 200. Also eine Brennstoffzelle bringt da schon nochmal doppelt so viel.
Also deswegen wird die auch bei so diesen 2 Wochen, also ein Akku, der 2 Wochen hält, ist dann nochmal eine andere Größenordnung.
Ja, da gibt es durchaus Entwicklungen, die das auch besser machen könnten. Lithium-Schwefel-Akkus haben prinzipiell das Potenzial, so ungefähr 1:1 zu kommen, also 1 Kilogramm für 1 Kilowattstunde. Irgendwann mal. ist noch nicht ganz so weit, besteht auch noch nicht ganz so viele Ladezyklen, die Technik. Muss man schauen, hat noch so ein paar Probleme. Also da tut sich auch durchaus noch was, aber zurzeit sind Brennstoffzellen gerade so, was Rover angeht, auch weil halt so viel Wärme brauchst, auch auf dem Mars, dann klingt Brennstoffzelle gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht würde es sich dann auch lohnen, andere Stoffe zu benutzen, dass man nicht unbedingt Wasserstoff nimmt, sondern vielleicht sowas wie Methanol oder sowas wie Methan, was wesentlich kompakter ist, aber noch weniger effizient ist, was man dann in der Raumfahrt sich überlegen kann, ob das jetzt was bringt oder nicht, weil es halt alles sehr kompakt sein muss und du den Sauerstoff auch noch mitschleppen musst. Auf der Erde ist das eine andere Sache, weil auf der Erde kannst du halt einfach sagen, ja, okay, das Gewicht ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Nicht ganz so wertvoll, es ist nicht so teuer, das Gewicht mitzunehmen. Wichtiger ist, dass du nicht ganz so viel Energie verbrauchst und ein Brennstoffzellenauto verbraucht halt irgendwie 3-mal so viel Energie. Und da musst du dann gucken, ob dein Energiebudget mehr Masse frisst als dein Energiespeicherbudget. Das sind dann so Abwägungsfragen.
Ja, also man sieht, es gibt jetzt nicht die eine Akkutechnologie, die alle anderen wegfegen wird, sondern
ja, genau.
Es gibt für alle Anwendungsfälle die eine wahrscheinlich richtige und vielleicht dann irgendwann eine bessere davon. Ja, ich glaube, dann sind wir auch jetzt gefühlt durch mit dem Thema, außer du hast jetzt noch einen Punkt, den du anbringen möchtest.
Ja, im Prinzip nicht. Ja, im Prinzip war es das. Die ultimative Energiespeicherung ist natürlich nuklear, so was Energiedichte angeht.
Ja, die ultimative wäre natürlich Fusion.
Kernfusion, ja, natürlich.
Genau, die Sonne.
ja, okay, ja, ja. Aber das nennen wir nicht, du kannst die Sonne nicht einpacken. Und wenn du zu weit weg bist, ist es auch blöd als Energiequelle.
Also, irgendwann bist du wieder an der Sonne dran. Das ist alles eine Frage der Perspektive.
Okay. Ja.
Alles klar.
Ja, aber deswegen ist es halt so, ja, wenn du 2 Wochen irgendwie Mondnacht überstehen willst, dann hast du Optionen. Wenn du sagst, du willst ein paar Jahre lang irgendwie um den Neptun rumfliegen, dann wären die Optionen doch langsam sehr knapp. Dann musst du dir halt überlegen, okay, brauche ich jetzt wirklich bloß eine Mission, die da fliegt? Dann kommst du vielleicht noch mit einer Radioisotopenbatterie aus, wenn du mehr Energie brauchst und mehr Leistung vor allen Dingen, dann brauchst du einen Kernreaktor, ob du willst oder nicht. Mhm.
Ja.
Und Batterien kommen bei sowas sowieso nicht mehr in Frage, weil einfach nicht, speichert einfach nicht mehr genug Energie, ob du willst oder nicht.
Ja, aber dann haben wir ja einen guten Bogen wieder zu dem anderen Thema geschafft. Also das ist ja quasi Nuklearenergie, auch nur eine Form von Akkus.
Ja. So, dann sind wir wir sind jetzt bei Aufnahmezeiten von fast 3 Stunden. Wir beenden das mal hier, oder?
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn es zu allem, was wir bisher besprochen haben, Anregungen, Fragen, Kritik, Feedback oder sonst was gibt, schreibt es gerne in die Kommentare auf dem Blog, schreibt uns gerne auf Twitter an. Und ansonsten, ja, schaut mal nachts raus. Vielleicht entdeckt ihr den Kometen Neowise am Sternenhimmel. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, wenn du bis dahin noch Themenvorschläge oder wenn ich doch noch mal etwas genauer auf die Funktion von einem Kernreaktor eingehen soll, dann kann ich das machen. Sagt einfach nur Bescheid. Gedankenlesen ist nicht unsere Stärke.
Das können wir noch nicht. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.